Herzlich willkommen beim Rasenfunk. Das hier ist das Tribünengespräch, in dem wir uns eine Sendung lang mit einem Thema aus dem Bereich des Fußballs befassen. Mein Name ist Max Ost und bei mir ist Jonathan Sachse, einer der besten Journalisten im Bereich Fußballdoping. Und das soll unser heutiges Thema sein. Hallo Jonathan.
Hallo, ich freue mich sehr, dass ich mit dir heute darüber sprechen darf.
Ich mich erst. Jonathan, es hat ganz, ganz viele Gründe, warum ich dich als meinen Gesprächspartner ausgewählt habe, denn du bist einer der am besten informierten Journalisten im Land zum Thema Doping im Fußball. Magst du uns mal kurz erzählen, was du so gemacht hast und wie du zu dem Thema gekommen bist?
Ja, kann ich gerne machen. Genau, also vielleicht zwei verschiedene Sachen. Einmal der Weg, wie ich jetzt zum Doping gekommen bin. Ich habe die letzten 5 Jahre ungefähr als freiberuflicher Journalist gearbeitet und habe mich schon immer sehr für das Thema Doping interessiert und habe damit klassisch mit dem Radsport begonnen. Bin die letzten 3 Jahre zum Beispiel zur Tour de France auch gefahren und habe da versucht, ein paar Hintergrundstücke oft auch zum Thema Doping zu recherchieren. Und mit der Zeit fand ich das Thema Radsport immer weniger interessant. Und
warum?
Ja, also nicht unbedingt, weil mich der Radsport wenig interessiert hat, sondern weil ich das nicht fand, dass es ein besonderes Gleichgewicht gibt zwischen den Sportarten. Also ich habe irgendwann Daniel Drepper kennengelernt, der die Seite Fußballdoping auch ins Leben gerufen hat 2011. Und wir haben uns immer schon öfters darüber unterhalten und auch schon einige Geschichten zusammen gemacht. Und so gab es bei mir dann so einen sanften Übergang von sehr auf Radsport fokussiert hin zu anderen Sportarten und mittlerweile sehr auf Fußball konzentriert bei der ganzen Thematik. Und ich hatte am Anfang, glaube ich, so ein paar Gastbeiträge bei Daniel mal geschrieben, bei fußballdoping.de, und dann Ende 2012 vielleicht habe ich dann als regelmäßiger Autor angefangen. Und mittlerweile sind Daniel und ich feste Kollegen seit dem letzten Sommer, arbeiten beide für das gemeinnützige Recherchebüro Korrektiv und haben in Korrektiv sozusagen die Seite fußballdoping.de dann auch mit reingenommen und haben dadurch auch nochmal andere Möglichkeiten, jetzt das Thema anzugehen als vorher.
Magst du noch kurz was über die Seite fußballdoping.de erzählen, die ja jetzt bestimmt von all unseren Hörern angesurft wird, sobald sie in Nähe eines Browsers sind?
Ja, ich bin vor allem gespannt, wie mobilkompatibel eigentlich unsere Seite mittlerweile ist. Ich glaube, wir müssen da noch was ändern, weil ich stelle mir gerade so vor, wie die Leute in der Bahn fußballdoping.de versuchen anzuwählen. Also fußballdoping.de, die URL haben wir schon 5-mal genannt, ist eine Seite, wo wir einen ganz eindeutigen, monothematischen Schwerpunkt setzen. Wir finden das bei dem Thema total sinnvoll, weil wir dadurch die Möglichkeit haben, immer mehr in die Tiefe zu gehen bei dem Thema. Das war sozusagen Daniels Ursprungsgedanke damals. Es wird noch zu wenig zum Thema berichtet und wenn, dann auch immer mal wieder an ganz unterschiedlichen Orten im Netz oder sonst wo irgendwo in den Medien. Und es würde sich doch lohnen, einfach da mal tiefer einzusteigen, auch so ein paar ganz grundsätzliche Sachen zu regeln und Fragen zu beantworten. Wie zum Beispiel wird eigentlich im Fußball gedopt? Da einen Ort zu haben, wo man auch nicht immer wieder bei Null beginnen muss. Und deswegen ging es da los. Mittlerweile, gut 3 Jahre später, haben wir vielleicht so 100 Artikel dort veröffentlicht. Wir versuchen auch mehrere Artikel mal ins Englische zu übersetzen, um einfach die Zielgruppe zu erweitern, gerade wenn Themen irgendwie Europa oder noch internationalere Zielgruppen betreffen. Und nebenbei betreiben wir dann Facebook und besonders Twitter sehr intensiv, wo wir sehr viel auch irgendwelche Links teilen oder uns werden Links zugetragen zum Thema Interview mit dem. Da gibt es einen netten Kommentar. Da hat jemand einfach nur im Nebensatz sozusagen in einem Artikel was zum Thema Doping gesagt. Da wird alles gesammelt. Und jetzt gibt es auch einen Newsletter. Wer sich dafür interessiert, kann sich da auch eintragen. Dann wird die erste Version erst verschickt. Kleine Anekdote dazu. Wir hatten das Newsletter-System schon vor 2 Jahren, glaube ich, eingebaut. Haben aber nie ein Newsletter verschickt, weil wir immer dachten, das funktioniert nicht. Und wir haben jetzt erst entdeckt, dass da mittlerweile 300 Leute eingetragen sind, die tatsächlich auch gespeichert wurden. Und da wir bei Korrektiv jetzt so ein neues Newsletter-System haben, wo alles ein bisschen einfacher geht, konnten die Leute dann da integrieren. Jetzt waren vielleicht ein paar Leute überrascht, als sie gestern dann plötzlich von Fußball-Doping eine E-Mail bekommen haben. Es hat auch nur einer die E-Mail als Spam zurückgemeldet.
Das
Ja.
ist eine gute Quote.
Ja. Keine Ahnung, wie viele es gelesen haben. Genau, deswegen gibt es Fußball-Doping. Vielleicht noch ein Satz dazu. Eine Sache, die wir uns immer gewünscht haben und die mittlerweile auch ganz gut funktioniert, ist, dass wenn wir uns sehr auf das Thema fokussieren und uns da auch als mit den Jahren als Experten in irgendeiner Form beweisen können, dass wir dann auch mehr Rücklauf bekommen von Leuten, die tatsächlich mit Doping in irgendeiner Form in Berührung gekommen sind. Das war schon ein strategischer Gedanke und mittlerweile funktioniert das auch ganz gut. Also das merken wir gerade, wenn es so Berichterstattungswellen gibt, wie es jetzt gerade die Tage auch zum Thema Fußballdoping der Fall ist, dass wir da Leute einfach auf unsere Seite gehen, die vorher noch nicht drauf waren, die uns dann auch mal kontaktieren. Wir hatten jetzt gerade diese Tage jemanden, der auch aus Baden-Württemberg kommt, bis in Stuttgart kennt, früher da in den unteren Juniorenmannschaften gekickt hat und der uns da einiges zugeschrieben hat. Und so bauen sich relativ leicht Kontakte auf, auch aus Leuten aus dem ja, inneren Kreis, kann man, glaube ich, sagen. Ja, der innere Kreis ist zwar relativ groß im Fußball, weil es einfach viele Menschen gibt, die da aktiv sind. Aber das sind ja die Leute, mit denen man sprechen möchte, die selbst irgendeiner Form denken, hier gibt es einen Missstand, da möchte ich drüber sprechen. Und da suche ich mir die Leute, wo ich denke, die hauen jetzt nicht nur irgendwie schnell was raus, sondern mit denen kann ich vernünftig darüber reden.
Das heißt, ihr seid schon sehr tief im Thema drin und grabt euch jetzt automatisch immer noch tiefer rein. Dann lass uns doch auch mal thematisch beginnen. Auf die aktuellen Vorfälle kommen wir später noch. Du hast gesagt, als du beschrieben hast, wie du so zum Thema Fußball Doping gekommen bist, dass es ein Ungleichgewicht gibt zwischen jetzt zum Beispiel Tour de France Berichterstattung und Fußball. Ich vermute, dass du damit darauf anspielst, dass man gefühlt, also ich als Außenstehender habe das Gefühl, wenn man bei der Tour de France als Zuschauer ist, muss man aufpassen, dass man nicht auf Spritzen tritt, weil das im Prinzip Apotheken auf zwei Rädern sind. Und im Bereich Fußball-Doping ist das erste Argument ja immer, Doping bringt im Fußball ja gar nichts. Und da würde ich jetzt mal vermuten, deine Antwort ist, doch, es bringt was.
Ja, und man kann im Fußball sogar viel kreativer werden im Doping als im Radsport der Fall ist. Da gibt es auch sehr, sehr kreative Methoden im Radsport, aber ich glaube, im Fußball hast du einfach dadurch, dass eine sehr komplexe, also auch für den Körper komplexe Sportart ist. Ich meine damit nicht nur das alte Argument, da spielt vor allem die Taktik eine Rolle und was ich, wie ich technisch so drauf bin, aber auch für den Körper ist es grundsätzlich extrem komplex. Das heißt, du musst schnell sprinten können, immer wieder in mehreren Situationen im Spiel. Also wenn ich jetzt irgendwie an einen Spieler denke wie Aubameyang bei Dortmund, der legt bestimmt seine 20 bis 30 Sprints in einem Spiel hin. Dann hast du die Ausdauerfähigkeiten. Du hast grundsätzliches Problem wie in jedem Sport. Du bist verletzt und möchtest danach möglichst schnell wieder auf dem Platz stehen. Deine Muskelkraft spielt eine Rolle, gerade wenn du ein jüngerer Spieler bist und versuchst, dich schnell oben mit zu etablieren. Oder du kommst aus dem Ausland, wo es vielleicht körperlich nicht ganz so robust war wie in der Bundesliga oder Premier League oder sonst wo. Und so gibt es eigentlich relativ viele Faktoren, wo es natürlich auch auf dem ganz natürlichen und legalen Weg probiert wird, das Maximale auszureizen. Aber da sind wir mittlerweile relativ weit. Also klar kann man da immer noch mal einen Schritt weitergehen. Die Technik verbessert sich auch immer mehr im medizinischen Bereich. Aber irgendwann bist du da an der Grenze. Und wenn du dann den nächsten Schritt gehen willst, dann funktioniert das über Doping.
Und
Ja, soweit
diese
erstmal.
Bereiche schließen sich auch nicht gegenseitig aus. Also du hast jetzt unter anderem genannt Explosivität, viele Sprints, dann Kraft, das liegt natürlich nahe und Rehabilitation nach Verletzung ist dann wahrscheinlich ein eigener Bereich, zu dem wir auch noch kommen. Aber das schließt sich jetzt auch nicht aus, dass ich quasi Doping verwenden könnte, um meine Explosivität zu erhöhen, ohne damit der Ausdauer zu schaden.
Ja, also natürlich kann ich mich auch falsch dopen, sodass es absolut ineffektiv ist. Aber das ist nicht dieses einfache Spielchen, ich baue mir Muskeln auf und dann laufe ich langsamer. Also das sieht man ja auch, ich finde, da ist das beste Beispiel der 100-Meter-Sprint, ja, wo echte Muskelpakete, die gegeneinander versuchen, innerhalb von 10 Sekunden als erstes über die Ziellinie zu rennen. Da Bolt macht ist vielleicht der Einzige, der zuletzt andere Figur gemacht hat, aber sonst sind das echt aufgepumpte Jungs, die ja gegeneinander rennen. Und nehmen wir Ronaldo, auch ein extrem schneller Spieler, der ordentlich was am Oberkörper hat und so. Also dieses Argument hat man ja zuletzt öfters gehört, wird auch immer wieder gern genommen, aber das macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn. Wenn man intelligent dopt, dann spielt das absolut keine Rolle.
Okay. Und da hätte ich jetzt ja als erstes Argument gebracht, okay, die 100-Meter-Sprinter sind alle Muskelpakete, aber ein 10.000-Meter-Läufer dagegen sieht aus wie, naja, Dieter Baumann halt.
Ja.
Aber man kann das trotzdem miteinander verbinden.
Ja, finde ich schon, weil ja auch unterschiedliche Spielertypen gefragt sind. Es macht keinen Sinn, dass jeder ein Muskelpaket ist auf dem Platz. Also auch wenn Tim Wiese im Tor gerade gegen Ende anders aussah, aber der Torwart muss vielleicht nicht so extrem robust sein. Es bringt ihm nur was, wenn er zwischendurch im Strafraum hochgeht und sich da ein bisschen besser durchsetzen will. Aber sonst braucht er kein Muskelpaket sein. Da macht es schon Sinn, dass er andere Fähigkeiten maximiert. Wenn ich einen Spieler habe, der ja die meisten Zweikämpfe auf dem Platz bestreitet, dann dafür vielleicht aber nicht die extremen Sprints hinlegen muss, weil er nicht außen spielt oder ganz vorne, dann macht es wieder mehr Sinn, dass ich meine Muskelbereiche optimiere oder einfach eine gute Ausdauerfähigkeit habe. Das muss man wirklich von Spielertyp zu Spielertyp unterscheiden. Ja, und dann ist auch immer am Abwägen. Also es gibt. Ich meine, wir müssen uns ja nur gucken, was es grundsätzlich für unterschiedliche Spielertypen gab. Also Ailton zum Beispiel ist ja auch so jemand, den man ganz.
Ailton war gedopt, also
Nee,
jetzt.
das. Das wäre, ja, kann sein, keine Ahnung. Nein,
Sag
nein.
nichts
Ich
Falsches.
möchte nichts falsch sagen. Nicht, dass sich irgendwer es hört und dann eine Lust auf Klagen hat. Nein, das wollte ich nicht damit sagen, aber es ist nur ein Beispiel, wie unterschiedlich körperlich die Fußballer, selbst die Profis auf dem Platz unterwegs sind.
Und jetzt ist es aber so, dass man schon, du hast gesagt, wenn man könnte clever dopen, jetzt einfach mal vollkommen dahingestellt, ob das auch jemand tut. Das hört sich für mich so ein bisschen an, als gäbe es quasi so einen medizinischen Baukasten und je nachdem, in welche Schublade ich greife, diese Zusatzfähigkeit bekomme. Also fast so, als würde ich mein Auto in irgendeinem Gaming-Spiel tunen. Gibt es quasi Mittel, die helfen mir eben bei meine Sprints schneller anzuziehen? Es gibt Mittel, die helfen mir, meine Kraft, meine Ausdauer zu verstärken. Gibt es noch weitere, irgendwie Reaktionsschnelligkeit? Ist das noch ein Thema? Und
Ja, guter Punkt. Genau, den hatten wir noch gar nicht genannt. Auf jeden Fall. Also man muss ein bisschen schauen, was man mit seinem Körper anstellen möchte und wie man generell überhaupt drauf ist, so Zeug zu schlucken. Also ich glaube, es gibt viele Profis, werden bestimmt heute auch noch über Schmerzmittel reden, ja, aber die sind einfach daran gewohnt, viel Zeug in sich reinzuhauen, auch wenn sie vielleicht gar keine Schmerzen verspüren. Dann ist der Schritt ein bisschen einfacher, sich noch eine nächste Pille reinzuholen oder da noch was zu verpassen. Aber ich glaube, sonst so die Grundparameter, ich versuche die gerade auch mal durchzugehen, also irgendwie Reaktion, Ausdauer, Sprints ist mal eine extra Sache. Muskeln, einmal Muskeln für die konkrete Zweikampfsituation, aber auch der Muskelaufbau nach Verletzungen ist extrem wichtig, dass der Körper einfach schnell wieder zu seiner alten Leistungsfähigkeit kommt. Ja, das sind, glaube ich, so die Grundparameter.
Und vielleicht im Jugendbereich noch sowas wie Wachstumshormone, das zählt ja auch als Doping, außer man ist Lionel Messi, oder sehe ich das falsch?
Genau, klar, wenn dann. Ja, das Beispiel ist total treffend. Also wenn du dein Körper eine grundsätzliche Veranlagung hat, wo du Defizite hast anderen Leuten gegenüber, kannst du natürlich da auch Wege schaffen, um das aufzuholen. Messi hat das bekommen, indem das für ihn dann er da einen Freibrief bekommen hat, einen medizinischen Freibrief sozusagen, eine Ausnahmegenehmigung und sich lange auf jeden Fall einer Hormonbehandlung unterziehen konnte. Das war so damals, soweit ich die Geschichte richtig verstanden habe, ja auch der Deal, weswegen ihn Barcelona letztendlich dann auch, also der Vater von Messi wollte ja scheinbar, ich brauche jemand, der mir diese Hormonbehandlung bei meinem Sohn zusichert. Und da haben sie mit Barcelona einen geeigneten Partner gefunden und so konnte er das jahrelang machen. Macht es vielleicht immer noch, das weiß ich nicht, da wird ja nicht mehr offen drüber gesprochen. Es gab zwischendurch mal Berichte, dass bei Xavi dasselbe Spielchen ist, ohne was dann auch wieder schnell Barcelona versucht hat, gegen zu argumentieren, aber Ja, du kannst natürlich auch grundsätzliche körperliche Defizite versuchen aufzuholen.
Das heißt quasi, dieses Argument, Doping bringt im Fußball gar nichts, ist eigentlich relativ leicht zu widerlegen, weil man eben sagen kann, es gibt ganz viele Bereiche, für die es auch entsprechende Doping-Methoden gibt. Und wenn man die clever anwenden würde, dann würde einen das auch zur Leistungssteigerung bringen.
Ja, absolut. Und dazu kommt noch der große Punkt einfach, dass das klingt immer so nach dem stumpfen Argument, aber ich finde es extrem wichtig, es einfach um eine Menge Kohle bei der ganzen Sache geht. Und eine Menge Kohle heißt im Sport einfach, du musst der Beste sein in deinem Bereich, wenn du eine Chance haben willst, da mitzumischen. Und Menge Kohle heißt auch, es wird das Maximum für dich als Sportler getan, ob das nun gesundheitlich für dich das Beste ist, aber du kommst überall an deine Grenzen und die Leute, von denen du umgeben wirst, deine Vertrauenspersonen in allen möglichen Bereichen, können wir gerne auch mal detaillierter darüber sprechen, finde ich ein sehr wichtiger Faktor, die werden dir auch dir dazu raten, das Maximum aus dir rauszuholen. Und dazu noch eine Menge Kohle heißt auch, dass der Sport in der Lage ist, bestimmte Dinge unter den Tisch zu kehren, indem er sich da Wege schafft und Einflüsse nimmt an verschiedenen Stellen, so dass du eine ganz andere Kommunikationskraft hast auch und eine Kontrollkraft als in anderen Sportarten. Beim Radsport ich bin ja gar nicht so ein großer Fan von dem Vergleich. Manchmal ziehe ich den auch immer automatisch, aber Radsport hat nicht die finanzielle Kraft wie der Fußball. Das hat schon einen Grund, warum im Radsport alles so hintereinander explodiert ist und irgendwann ist richtig eingebrochen ist. Es hat ja lange gehalten, aber spätestens seit 2006 konnte dann auch der Verband nichts mehr machen, auch wenn er es jetzt gerade wieder versucht.
Okay, das heißt, wir haben im Prinzip zwei Punkte schon angesprochen. Zum einen, es gäbe eine Notwendigkeit, also eine gewisse Drucksituation, die zumindest einen dazu bringen könnte, seine Leistung auch illegal zu steigern. Und zum Zweiten, es gibt auf jeden Fall genügend Methoden, wie man Doping auch im Fußball gewinnbringend einsetzen kann. Gut, und dann ist natürlich die Frage, okay, das kann man so hinnehmen. Man könnte dopen, und jetzt ist die Frage, ja, wird denn auch gedopt? Und da scheint es so ein bisschen einen Bias zu geben, meiner Meinung nach, zwischen öffentlicher Wahrnehmung und auch dem, was über die Medien transportiert wird und wie sie das tun, da reden wir vielleicht später noch mal kurz drüber, und der Expertenwahrnehmung, die du jetzt eben hast. Also es gibt eben schon gar nicht so wenige Fälle, in denen Fußballdoping nachgewiesen wurde. Lass uns mal so ein bisschen die Geschichte des Fußballdopings so in kurzen Pfeilern vielleicht mal durchgehen, um einfach den Hörern einen Eindruck zu vermitteln, was da eigentlich schon alles passiert ist in dem Bereich. Ich denke, einer der populärsten ersten Fälle, vor allem aus Sicht eines Deutschen, ist die WM 1954 mit den Spritzen, die in der Kabine der deutschen Nationalmannschaft gefunden wurden. Wenn ich mich richtig erinnere, war die offizielle Variante, dass darin Vitamin C gespritzt wurde. Stimmt das?
Genau, das war die Argumentation damals. Dann gab es verschiedene Wissenschaftler, die sich daran probiert haben. Besonders einer, Erik Eggers, der sich intensiv damit mal auseinandergesetzt hat. Und ich überlege gerade, ob ich es noch richtig in Erinnerung habe, aber seine Argumentation war, dass es nach dem WM-Sieg viele Gelbsuchtfälle gab bei den Nationalspielern. Und dass das sehr auffällig war. Und das kann mehrere Faktoren haben. Es könnten verunreinigte Spritzen waren, aber es gab wohl auch eindeutige Ansätze und auch Belege in Dokumenten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass die Spieler mit Pervitin gedopt waren. Das ist so eine alte eine Droge oder ein Aufputschmittel, was aus Kriegszeiten noch
Okay.
kommt. Und ja, so seitdem Erik Eggers und andere sich daran getraut haben, gibt es diese Belege, was auch ein typischer Weg ist, also wir reden ja gleich über mehrere Fälle, aber wenn man schaut, wie überhaupt sowas rauskommt, sind es oft die Wissenschaftler, die das im Nachhinein dann irgendwie rausfinden, eben sich nochmal genaue Dokumente beschaffen von damals, wo dann irgendwelche medizinischen Gutachten drin stehen oder Zeitzeugen finden, die einem das nochmal genau erklären. Aber im Prinzip ist 54 so der Startschuss, mit unser, also jedenfalls, wenn man den deutschen Fokus sieht, wo so die ersten populären, wo man über die ersten, ja, populären deutschen Dopingfälle sprechen kann, eigentlich. Unsere erste Weltmeisterschaft.
Gleich der erste Titel steht im Schatten. Ja, und wenn du jetzt sagst, es gibt Belege, von was sprechen wir da und warum habe ich dann als erstes immer noch Wunder von Bern im Kopf und nicht, wir haben die armen Ungarn ganz schön über den Tisch gezogen, illegal.
Also ich denke auch eher an das WM-Finale und irgendwie den goldenen Schuss aus der zweiten Reihe. Aber das ist, glaube ich, das ist nochmal so ein Grundsatzthema im Fußball. Du hast ja, dadurch, dass du eine Mannschaftssportart hast, akzeptiert man, glaube ich, viel schneller als Zuschauer, wenn einzelne Spieler über ihre natürliche Leistungsfähigkeit hinausgehen. Wenn wir das vergleichen mit Ausdauersportarten oder Sportarten, die sehr auf einen Sportler fokussiert sind, wo man sich sehr an einem dem Helden orientiert, ist man halt, und dann rauskommt, der Spieler war gedopt, ist die Fallhöhe, glaube ich, auch einfach viel, viel tiefer. Der eine Typ, dem du der gefolgt bist, der ist halt dann weg. Im Fußball lässt du dich ja auch von anderen Sachen begeistern als Zuschauer. Das ist vor allem, natürlich zieht dich irgendwie das Tempo mit und all die Fähigkeiten, die dann letztendlich eine Rolle spielen, aber du lässt dich ja grundsätzlich erstmal dafür begeistern, weil viele Spieler gut miteinander Fußball spielen. Und ob dann da zwei gedopt waren, das klingt dann nicht schön danach, aber am Ende bleibt, glaube ich, eher das Spiel im Kopf. Das
Aber
folgt
um
das dann
das
schon.
klarzumachen, es gibt eindeutige wissenschaftliche Belege, dass das Pervitin eingesetzt wurde. Das ist unstrittig.
Das hat Erik Eggers, also wer das jetzt vertiefen möchte, kann wirklich mal auf unserer Seite schauen. Da gibt es ein langes Interview mit Erik Eggers. Das war, glaube ich, eines unserer ersten Artikel, wo er da genau nochmal erklärt, wie er auf welche Dokumente gekommen ist. Ich habe das im Detail auch nicht mehr im Kopf, aber er ist wirklich ein vernünftiger Wissenschaftler, der sich lange damit auseinandergesetzt hat und dafür Belege gefunden hat. Ich habe noch im Kopf, dass er eine alte Dissertation damals aus Freiburg sogar nochmal zum Thema gefunden hat, wo genau das nochmal erforscht wurde und so solche Sachen. Ist lange her. An der Stelle muss ich passen mit den Originaldokumenten. Die haben jetzt auch nicht mehr im Kopf, woran er sich da lang gehangelt hat.
Ja gut, du kannst jetzt nicht jeden Beleg bis zu Ende führen, aber es reicht ja vielleicht zu wissen, dass ein renommierter Experte das schon mal nachgewiesen hat. Und wer sich dafür näher interessiert, der findet ja auf eurer Seite alle Infos. Gut, jetzt haben wir 54 entmystifiziert, nationale Schande über uns zwei. Wie ging es denn weiter? Was sind so die nächsten Eckpfeiler im Bereich des Fußballdopings?
Im Prinzip kann man, glaube ich, sagen, dass es in jedem Jahrzehnt schon Fälle gab, über die irgendwie gesprochen wurde. In den 60ern, also 66, gab es aus meiner Sicht, das ist kein Fall, sondern das Gegenteil, die ersten Dopingkontrollen sogar mal bei einer Weltmeisterschaft.
Okay.
Und also rein auf internationaler Ebene von der FIFA. Und ich weiß auch nicht genau, wie dort getestet wurde. Ich erinnere mich nur an ein altes Interview, das ich mal mit Beckenbauer gelesen hatte, wo er irgendwie erwähnt, dass es da mal eine Kontrolle gab. Das ist auch nicht mehr so richtig dokumentiert. Und es gab in den 60ern auch Fälle. Da haben wir allerdings nicht den prominenten Fall, den ich jetzt nennen kann. Aber wenn wir dann das Jahrzehnt weiterspinnen, dann haben wir mehrere, da gibt es mehrere Sachen, die man diskutieren könnte. Das letzte ist jetzt einfach das Aktuelle sozusagen, was jetzt über die Untersuchungskommission aus Freiburg bekannt geworden ist, die Vorwürfe, dass in den 70ern und bis in die 80er hinein Nationalspieler, sage ich schon, Vereinsspieler von Stuttgart und Freiburg mit Anabolika versorgt wurden. Da gab es immer mal wieder schon ähnliche Ansätze und Verdachtsfälle in der Vergangenheit. Und ziemlich dahinter kommt dann Toni Schumacher schon, der mit seinem Buch Anpfiff dann später das veröffentlicht hat, aber es bezieht sich auf eine Zeit, die dann irgendwann, ich weiß nicht genau, wann Toni Schumachers Karriere begonnen hat, aber irgendwann ging das ja dann Ende der 80er oder Richtung 90er dann los. 89 kam, glaube ich, kam 89 sein Buch raus, Anpfiff. Ich weiß nicht, ob das die Zuhörer alle kennen, aber das war sozusagen das erste Enthüllungsbuch zum Thema Doping damals, dass wirklich jemand aus dem Inneren, prominente Figur, auch immer noch aktiv in der Nationalmannschaft, in einer guten Position. Ich glaube, er war noch Stammkeeper zu dem Zeitpunkt sogar.
Ja, im Stamm war er.
Ja, hast du das noch in Erinnerung? Genau. Offen darüber gesprochen hat, über ja, medizinischen Missbrauch sozusagen. Und danach hat er seinen Platz verloren und musste, glaube ich, auch aus Köln damals wegwechseln, wenn ich das so in Erinnerung habe. Findet man aber ziemlich viel im Netz zu.
Also
Das war.
87 kam an raus und danach war er sein Stammplatz los.
Ah ja, okay, genau. Das war im Prinzip der erste große Whistleblower zum Thema Doping im Fußball, jedenfalls auf deutscher Ebene. Da gab es in anderen Ländern bestimmt auch noch andere Typen. Ja, und danach kamen immer mehr Einschläge. Das lag auch daran, dass dann irgendwann die Dopingkontrollen losgingen. Ich glaube, 88 gab es, glaube ich, die erste in Deutschland. Das waren, glaube ich,
Also
so
die
eins.
nationalen meinst du, weil
Die,
bei der
ja.
WM haben wir ja schon drüber gesprochen, dass es schon welche gab.
Genau, ich meine die Nationalen.
In der Bundesliga dann.
Genau, die aus der Bundesliga. Ich glaube, die gingen 88 los, so die ersten vereinzelten Wettkampfkontrollen. Dann irgendwann, aber nochmal deutlich später, kamen dann die Trainingskontrollen dazu. Und dann ging es in den 90ern auch los. Dann gibt es den nächsten ganz prominenten internationalen Fall. Der einzige bisher bei der, also der einzige offizielle Fall bei einer Weltmeisterschaft und auch der letzte Fall mit Diego Maradona 94. Der, glaube ich, auch später nochmal dann auf nationaler Ebene damit verschiedenen Sachen erwischt wurde, wenn ich es so richtig im Kopf habe. Ja, und dann gibt es so verschiedene Generationen, über die man immer wieder berichtet hat. Das populärste Beispiel ist, denke ich, Juventus Turin. Die Gerichtsverhandlungen, die es in Italien gab, da ging es konkret darum, ob ein gewisser Kreis von Spielern, also das ist die Generation um Zidane und Del Piero und so, mit EPO versorgt worden sind. Und dann gab es die Diskussion rund um Fuentes und Real Madrid und Barcelona, die dort genannt wurden, ja, die Proben und Listen mit den Namen, die damals verschwunden sind, ganz plötzlich. Und dann halt immer mal wieder so deutsche Fälle. Also wir sind so bei knapp 30 Fällen, offiziellen Fällen jetzt im deutschen Fußball. In den meisten Berichten wird da noch eine kleinere Zahl genannt. Wenn man die alle mal zusammenzählt, dann kommt man schon auf 30. Genau. Also so, also wenn man mal das alles so zusammennimmt, gab es eigentlich schon ziemlich regelmäßig Dopingfälle.
Allerdings, ja. Lass noch mal kurz ein bisschen näher auf die einzelnen Fälle eingehen, dass wir da auch quasi alle Hörer auf demselben Wissensstand haben.
Ja, super.
Über die Anabolika-Geschichte beim SC Freiburg VfB Stuttgart reden wir vielleicht als letztes, weil das jetzt der aktuellste Fall ist und da können wir vielleicht auch ein bisschen drüber reden, wie Medien mit solchen Themen generell umgehen und jetzt in diesem speziellen Fall. Lass noch mal kurz auf Toni Schumacher zurückkommen in den 80ern. Das war ja damals tatsächlich, glaube ich, auch so. Diese 54er-Geschichte kam ja auch erst in, ich glaube, jetzt nach den 2000ern irgendwann raus.
Ja.
Und die 80er, das war ja damals wirklich so auch der erste große Dopingskandal in Deutschland mit dem Buch Anpfiff. Kannst du uns mal ganz kurz einen Abriss geben? Was hat Toni Schumacher in seinem Buch beschrieben?
Ich habe mich lange nicht mit dem Thema beschäftigt. Ich muss tatsächlich jetzt mal nachdenken, was ich bringe da viele Sachen, glaube ich, durcheinander von Leuten, unterschiedlichen Leuten, die verschiedene Sachen erzählt haben. Aber so grundsätzlich. Also der hat ziemlich ausgeholt in seinem Buch und er hat jetzt nicht nur irgendwie erzählt, ich habe das und das gemacht, sondern das war eine sehr grundsätzliche Debatte, die er ausgelöst hat damals, indem er einfach gesagt hat, die Karten auf den Tisch gelegt hat, was Paul Breitner, der war der Einzige eigentlich, den damals in der Öffentlichkeit so richtig unterstützt hat, wobei ich sagen muss, ich war damals auch erst 4 Jahre alt. Ich weiß nicht, wer damals noch wirklich was gesagt hat. Ich kann mir das so im Nachhinein anlesen. Aber er hat einfach grundsätzlich ausgeholt und wollte mit der Lüge offen, dass Doping im Fußball nicht angewendet wird. Und er hat viel darüber berichtet, was alles so im Medizinschrank ist, wie Schmerzmittel intensiv angewendet werden. Die bunte Mischung an Medikamenten, was im Zuge der Freiburg-Diskussion auch immer wieder hochkommt, was alles für unterschiedliche Medikamente auch gleichzeitig die Sportler reinpfeifen. So, das waren die verschiedenen Sachen. Ist spannend zu lesen, lohnt sich, glaube ich, auch das Buch jetzt noch zu bestellen, falls man es noch irgendwo bekommt. Und Ja, also wenn man eh drauf steht, Fußballanekdoten mal zu lesen, aus dem Inneren was zu erfahren, dann lohnt sich das Buch besonders. Ich habe zuletzt, und fällt mir da am Rande ein, dieses Buch gelesen. Wie hieß der Fußballer, der jetzt gestanden hat im Buch, dass er Alkoholiker war? Das war, glaube ich, ist jetzt vor einem
Ach,
Jahr rausgekommen.
Irgendwie mit W.
Ja, naja, siehst du, ich habe sogar schon den Namen vergessen, genau, der Bremer war es auf jeden Fall. Das war auch so ein Buch, wo irgendwie die ganze Zeit nette Anekdoten kommen, wenn man so ein bisschen nostalgisch im Fußball unterwegs ist, was ja viele
Ach
Fans sind.
so, Entschuldigung, Uli Borowka natürlich.
Ja,
Nicht mit
Uli
W,
Borowka.
aber ein W ist prominent drin.
Ja, Uli Borowka, sehr gut,
Mit
danke.
der Autobiografie volle Pulle.
Genau, volle Pulle, ja. Ich habe die ganze Zeit gehofft, dass da jetzt auch ein bisschen was zu Doping kommt, aber da gibt es noch so Mini-Passagen, wo er nicht wirklich ausspricht, was los war. Aber wer sich da von solchen Sachen schon begeistern lässt, die noch auf ziemlich flachem Niveau sind, der sollte wirklich auch da mal Toni Schumacher lesen, um da ein bisschen seine Hintergrundsachen zu hören.
Ich habe gerade ein ganz schönes Zitat aus dem Buch von Toni Schumacher.
Sehr gut.
Vor mir beim Training habe ich ein Medikament mit Dopingwirkung ausprobiert. Captagon heißt das Zeug. Auch in der Fußballwelt gibt es Doping. Natürlich totgeschwiegen, klammheimlich ein Tabu. Und später erzählt er dann noch viel von Aufputschmitteln, von Substanzen, die die Angriffslust und Widerstandsfähigkeit erhöhen. Und das Ganze in einem Buch, in dem es eigentlich die ganze Zeit nur in diesem Duktus über alle Themen geht. Also das ist ja auch das Buch, wo er erzählt, über welche Geldbeträge eigentlich da Poker gespielt wird bei der Nationalmannschaft, nämlich fünfstellige, dass den ganzen Tag gesoffen und Beischlaf praktiziert wird. Ich erinnere mich noch an das Zitat, manche kamen wie nasse Lappen zum Training, morgens aus dem Bett gekrochen. Das hat damals ganz schön für Aufregung gesorgt. Und auch das, was du schon genannt hast, war ein wesentlicher Punkt. Diese Überversorgung mit Tabletten und mit allem möglichen Schmerz, Aufputschmitteln. Ich glaube, irgendwo stand was, dass er einige der Tabletten dann gar nicht genommen hat und in einen Blumenkübel oder so gekippt hat, mit der schönen Formulierung, wo wahrscheinlich Jahre später Schrauben gewachsen sind. So ähnlich habe ich das noch im Kopf.
Ja,
Es
genau.
liest sich sehr gut, dieses Buch. Ich kann es nur empfehlen.
Ja, vielleicht haben auch Leute gedacht, er hat zu sehr ausgeholt und deswegen vertraue ich ihm nicht mehr. Das ist too much, was da drin steht. Ja. Wobei ich, also gerade diese Sachen, jeder hat irgendwie zusammen sich was reingehauen. Ich kenne da auch so ein paar Fälle von Leuten, die mit uns gesprochen haben, also gerade aus der portugiesischen Liga. Das war irgendwie so Anfang 90er Jahre. Da gibt es einen, mit dem ich mich immer mal wieder drüber unterhalten habe, mit dem ich einfach so auch zusammen kicke. Der hat in der ersten portugiesischen Liga gespielt und der hat gesagt, es gab mal regelmäßig Rituale vom Trainer, dass die vom Spiel dann alle ihre Tabletten bekommen haben und so ein bisschen wie so eine Vogelfütterung dann alle ihren Mund aufgemacht haben. Es gab halt mehrere Spieler, die ja keinen Bock drauf hatten, irgendwelche Sachen sich reinzuschmeißen. Und dann musstest du halt immer so ein bisschen tun, als ob das Ding jetzt auch runterschluckst. Und das war aber oft so ein Zeug. Ich überlege gerade, was die da konkret bekommen hatten. Aber es war nicht das effektivste Zeug. So ein Klassiker, Aufputschmittel, wo du irgendwie 15 Minuten dann Vollgas geben kannst. Und nach 20 Minuten wirst du dann aber schon wieder schlapp. Und
Also.
die brennst 15 Minuten wie ein Stier rum. Und dann bist du irgendwie, geht's immer mehr Richtung Schnecke. Und da gibt es ja, witzige Rituale, die aber von Mannschaft zu Mannschaft und Generation zu Generation sicherlich sehr unterschiedlich sind.
Definitiv. Aber man kann sicher feststellen, auch damals war es schon so, und das sehen wir jetzt dann auch an dem Fall, der jetzt aktuell diskutiert wird, es gehörte einfach zum Usus, sehr, sehr viele Medikamente zu sich zu nehmen. Vielleicht, das ist eine Mutmaßung, dann auch gar nicht mehr so genau nachzufragen, was eigentlich, aber es war jetzt quasi keine Ausnahme, mal eine Spritze zu bekommen oder eine Tablette zu schlucken, sondern das gehört einfach zum Alltag eines Profis heute wie damals auch dazu.
Also in dem Zusammenhang vielleicht also auch nochmal die Frage, wir haben jetzt zwar schon drüber gesprochen, welche Parameter machen irgendwie Sinn, dass man die mit illegalen Substanzmethoden optimiert, aber auch nochmal grundsätzlich, warum das überhaupt geschieht, dass man den Schritt geht. Und ich glaube, ein großer Punkt ist, dass du als Sportler immer Also ich glaube, in der Sportsoziologie verwendet man immer den Begriff biografische Falle, in der du irgendwie gefangen bist. Du hast dich entschieden, dass du jetzt mit jungen Jahren in der Regel, möchtest jetzt Fußballer werden. Mittlerweile hast du die Möglichkeit, auch eine duale Ausbildung zu gehen. Das war früher noch ein bisschen schwieriger, aber du bist komplett im Fokus und das ist dein Ding. Und das heißt, wenn du von dem Weg abkommst, durch eine Verletzung, stärkere Mitspieler oder was weiß ich, musst du halt überlegen, wie du irgendwie es schaffen kannst, den Anschluss zu halten. Und das ist, glaube ich, ein Phänomen, was so viele Spieler dazu bringt, dann tatsächlich auch zu überlegen, ich muss jetzt was Verbotenes tun. So, das ist sozusagen erstmal die Einzelperspektive, ein Grund, warum Leute zu Doping greifen. Dann hast du deine Vertrauenspersonen, die für dich als Sportler extrem wichtig sind. Also vor allen Dingen der Berater, der irgendwann für dich irgendwie der wichtigste Mann im Leben wird, sei denn du hast irgendwie eine starke Persönlichkeit oder eine tolle Familie um dich rum oder andere Leute, die dich so gut beraten können oder dass du nicht nur noch auf den einen Typen oder die zwei Typen holst, die du hörst, die du auch bezahlst. Dann hast du den Arzt, den du erstmal finden musst und dem du dann auch wirklich einfach vertrauen musst, was er mit deinem Körper anstellt. Das ist auch so ein Grund, den ich sehe, warum viele es immer wieder so nur vereinzelte Mediziner gibt, wo alle Sportler hinrennen, was Müller-Wohlfahrt bei uns in der Gegenwart ist, was früher Klümper gewesen ist, über den wir später dann noch sprechen, weil wir über die aktuellen Sachen reden. Und so entwickelt sich, also ich kann mir das total gut vorstellen, auch wenn ich nie in dem Bereich unterwegs gewesen bin, aber wenn einem das, wenn Leute von damals berichten, in irgendwelchen Interviews oder auch uns gegenüber in Gesprächen, wie so eine Abhängigkeit entsteht und wie du auch durch diese Vertrauensperson überhaupt in den Dopingstrudel reingeraten kannst, ne? Also auch wenn du überlegst, wie kann ich überhaupt diesen Arzt für mich als erstes finden, dann frage ich ja Leute in meinem Verein oder andere Leute, denen ich vertraue, und die raten mir dann, werden mir einen Arzt nennen, dem sie auch vertrauen. Also es ist ja eine Kettenreaktion, wenn dann alle zum selben Arzt gehen und der vielleicht noch verbotene Sachen macht, dann sind gleich ganz schön viele Spieler betroffen.
Ja, und wir haben natürlich die
Ja.
Vereinsärzte, über die es ja dann auch die Möglichkeit gibt, jetzt selbst sollte der Einzelspieler, aus welchen Gründen auch immer, sich für illegale Mittelchen entschieden haben, gibt es immer noch die Variante, dass es zumindest denkbar ist, dass der Verein als solches vorgibt, hier und da über die Stränge zu schlagen, um es jetzt mal ganz krass zu verharmlosen. Das ist ja auch noch eine
Wobei ich
Variante.
das ist absolut eine Möglichkeit, wobei ich da überzeugt bin, dass sich das verändert hat in den Jahren. Also das liegt tatsächlich an den Kontrollen, obwohl ich die immer gern kritisiere. Also früher war das möglich, dass eine ganze Mannschaft gedopt wurde und dass es auch funktioniert hat, ohne dass jetzt die große Explosion gab in der Öffentlichkeit, weil du einfach eigentlich nicht kontrolliert werden konntest. Und auch dieses Dopingbewusstsein, es gab vielleicht eine Liste, wo drauf stand, das ist verboten, aber solange du nicht ertappt werden kannst, glaube ich, ist für dich viel leichter gewesen, dann auch wirklich zu den verbotenen Sachen zu greifen. Mittlerweile ist erstmal der Sport einfach viel globaler geworden. Das heißt, die Spieler wechseln noch viel mehr rund um den Globus. Du hast Spielertypen, wo du überhaupt nicht weißt, was mit denen in 2 Jahren los ist, wo die sonst sind, ob sie dir sauer deinen Verein verlassen und in einem anderen Land vielleicht drüber reden, was in deinem Verein so alles passiert ist. So gibt es so verschiedene Konstellationen, wo ich glaube, dass, wenn das von Vereinsseite aus passiert, es eher ein Kreis von Spielern ist, der zusammen, also so ein fest definierter Kreis, der irgendwie die 5 Spieler, die auch über mehrere Jahre in dem Verein unterwegs sind, in der Regel auch immer zum Stamm gehören, dass die sich gegenseitig absprechen können und meinetwegen auch mit Vereinsseite in Verbindung. Also ich sage damit nicht, dass der Vereinsarzt immer mal wieder einzelnen Spielern helfen kann, wenn die bestimmte Sachen verlangen und ihnen vielleicht auch Tipps gibt. Ich glaube, das wäre hier ganz gut für deinen Körper oder so. Aber so wie man es im Radsport kennt, dass da ein ganzes Team, die 7 Tour de France-Fahrer zusammengedopt sind, das kann ich mir kaum noch vorstellen, dass das so stark existiert. Es gibt allerdings auch Beispiele, wo ich da Ausnahmen machen würde. Also ich überlege gerade, wie ich es formuliere, ohne dass man ganz theoretisch verklagt werden könnte. Aber es gibt ja Konstrukte wie der FC Barcelona, die ja ein sehr festes Teamgefüge haben, wo wirklich über 6, 7 Jahre eigentlich der Stamm sich kaum verändert. Da gibt es vielleicht 3, 4 Positionen, wo das passiert.
Also eine
Und
hohe
so
Identifikation auch mit dem Verein. vorherrscht, auch als
Genau.
Spieler dort. Außer man ist
Genau, auch.
Latinamerikanisch.
Ja, genau. Ja, gibt auch immer Ausnahmen, genau, aber genau, also hohe Identifikation mit dem Verein, auch ein Verein, der dich, wenn du raus bist aus dem Sport oder zum anderen Verein wechselst, dich immer noch um dich kümmert. Du fühlst dich immer noch von wertgeschätzt, und auch ein Verein, der viel Macht hat. Das sind, glaube ich, so Komponenten, wo es für einen Verein möglich ist, auch ein bisschen größere Dinge anzustellen.
Okay, also da kann man einen Wandel vermuten und um vielleicht die 80er Jahre zuzumachen, Toni Schumacher war nicht der Einzige, der damals von Kaptagon, diesem Aufputschmittel, gesprochen hat, sondern später hat dann Peter Neururer auch nochmal gesagt, ich glaube irgendwas in die Richtung, bis zu 50% haben das konsumiert und zwar nicht nur in der zweiten, sondern auch in der ersten Liga. Er hat damals beschrieben, dass man das an den Augen der Gegenspieler immer sehen konnte, wer da drauf ist. Habe ich das so richtig wiedergegeben, oder?
Ja, also ich weiß auch nicht mehr eins zu eins das Zitat, aber so ungefähr hatte ich das jetzt auch noch im Kopf. Ja,
Also
ja.
es war quasi nicht nur irgendwie Toni Schumacher, der ja auch durchaus auch persönliche Beweggründe gehabt haben könnte, mit manchen Leuten abzurechnen, sondern wir haben
Ja.
auch noch andere Quellen, die sich auf die 80er beziehen.
Ja, wir
Hast du
haben
vielleicht
auch.
auch.
Ja, da hast du absolut recht. Es gab immer wieder Aussagen, da findet man ganz viel, weil ich glaube, da reichten sogar schon die Suchwörter irgendwie Doping-Zitate, deutscher Fußball oder sowas. Also auch Christoph Daum hat damals so diverse Sachen dazu gesagt. Ich überlege gerade, ach so, ja, die Jungs, die jetzt die ganze Zeit zitiert werden. Karl-Heinz Förster hat ab und zu mal was rausgehauen. Von Guido Buchwald habe ich auch noch so grob in Erinnerung, dass er da mal was zu gesagt hat. Also da findet man, kommt schon ganz gut was zusammen, wenn man was sucht.
Also definitiv jetzt nichts aus der Luft gegriffenes und bestimmt auch kein Zufall, dass ein Jahr nach Erscheinen des Buchs von Toni Schumacher dann die nationalen Dopingkontrollen in der Bundesliga eingeführt wurden. Ich selbst kann mich auch nicht daran
Ja.
erinnern, da war ich 3 Jahre alt, aber ich vermute da jetzt einfach mal einen Zusammenhang, ohne das jetzt nochmal nachrecherchiert zu haben. Gut, das
Ja,
heißt, wir haben in
klar.
den 80ern definitiv auch zumindest sehr, sehr deutliche Hinweise auf Doping, auch auf nationaler Ebene. Jetzt haben wir in den darauffolgenden Jahren, wenn ich nochmal so deine Beispiele durchgehe, noch ein paar sehr prominente internationale Fälle. Und da steht allen voran 1994 Diego Maradona. Auf was wurde der damals positiv getestet?
Ich überlege gerade nicht, dass ich dann Sachen durcheinander bringe, aber eine Sache bin ich mir sicher, das wäre Ephedrin, was ja jetzt noch nicht das super starke Zeug ist. Das ist ja einfach nur ja ein bisschen mehr Stimulanz im Prinzip.
Also auch wieder Richtung Aufputschmittel dann, also quasi, dass man eben im Moment des Spiels voll auf der Höhe ist, oder wie soll ich mir das vorstellen?
Genau. Also das sind im Prinzip, also Ephedrin ist auch so ein Klassiker eben von den Proben, die es immer so gab. Ich glaube bei, also Stimulanz, das einfachste, um Stimulanz immer zu erklären, ist eigentlich, dass du es mit einer Koffeintablette vergleichst. Oder wenn man modernen Disco-Drogen nimmt, MDMA, so solche Sachen. Du hast halt andere Wahrnehmungsfähigkeit, Pupillen werden ein bisschen vergrößert, bist gepusht für einen gewissen Zeitraum, solche Sachen. Dann gab es bei Maradona, müssten wir nochmal nachschauen, aber ich glaube, das war sogar in derselben Probe, dass bei ihm zwei Ergebnisse war und das zweite war THC. nicht das Mittel, da werden immer mal wieder Sportler mit entdeckt, wo man jetzt denkt, er hat sich da zwar besonders
Enjoyed.
leistungsfördernd, aber steht nun mal auch auf der Liste. Das Maradona gibt es auch diverse Spekulationen, warum ausgerechnet Diego Maradona jetzt mal erwischt wird von der FIFA und nicht irgendwelche anderen Sportler. Gibt es wilde Vermutungen, Mutmaßungen, ist sehr unterhaltsam, sich da ein bisschen anzulesen, gerade wenn man bei den Argentiniern schaut, was die da so veröffentlicht haben. Da gab es letztes Jahr auch, ich glaube, sogar ein Buch zu, wo es nun mal genau um diese Weltmeisterschaft ging. Und die Theorie, warum Maradona sozusagen damit seine Karriere beendet werden sollte. Und das ging halt so ein bisschen in die Richtung, Maradona hat eh angefangen, irgendwie Mist zu bauen und angefangen, über Sachen zu quatschen. Und eigentlich wurden an dem Tag auch noch andere Spieler positiv getestet. Und am Ende haben sie ihn rausgepickt, bis hin zu so Sachen, ihm wurde irgendwas reingemixt und so.
Hast du damit
Finde ich aber tatsächlich interessant. Also ich kann das natürlich nicht beantworten, Sachen. Ich lese da ja auch nur mit, ne? Aber warum ausgerechnet Maradona 94? Die Leute, die damals ein bisschen älter waren, die können da vielleicht sogar noch mehr zu sagen, weil sie damals irgendwie die Berichterstattung mehr verfolgt haben. Ich weiß nicht, ob damals noch ein bisschen mehr bekannt wurde.
Meinst du das Buch Der letzte Maradona von Andres Burgo und Alejandro Wall?
Ja, das waren auf jeden Fall
Das,
zwei Autoren. Das ist vom
genau.
letzten Jahr zufällig.
Ich glaube ja, also ich hatte es jetzt, ja, ist vom letzten Jahr, genau. Das wird es sein, von dem hatte ich auch schon vorher gehört und hier den Link noch offen. Ein Tatsachenkrimi, schreibt die Süddeutsche.
Ja, sehr gut.
Aber genau, da wurde auch viel drüber berichtet, wie auch die ganze Dopingkontrolle zustande kam, zu welchem Zeitpunkt im Turnier. Sehr interessant.
Ja, auf jeden Fall. Und dann gab es im selben Jahr übrigens auch den ersten Dopingfall im deutschen Fußball, den ersten offiziellen. Also ich glaube, es gab noch vorher einen anderen, aber kann ich gerade noch nicht sagen, weil wir es gerade mal angucken wollten, aber vielleicht bald auf fußballdoping.de mehr.
Okay.
Aber ich glaube, der DFB führt immer, und das sind auch so die Listen, die im Netz dann mal kursieren, Roland Wohlfahrt als ersten Fall auf. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das finden wir auch mit ein paar Klicks raus. Und das finde ich auch so, das ist so der Fun Fact dabei, wurde beim Hallenturnier erwischt damals. Ja, 94 war das auch, genau. Der hat eine kleine Sperre bekommen, 2 Monate, soweit ich das richtig in Erinnerung habe.
Auf was wurde der
Und
positiv
ja,
getestet?
irgendeine sehr lange Substanz. Ihr werdet merken heute, alle, die zuhören, bei den allen Sachen, wo es dann sehr biologisch wird, da verwechsel ich immer vieles. Also falls ihr Sachen
Wenn
danach
ich
entdeckt, da
dir
freue ich
kurz
mich über die
helfen darf,
Kommentare.
wenn ich dir kurz helfen darf, Quelle ist da
Aha, okay.
fußballdoping.de, das Aufputschmittel Norepinephrin. Und er hat gesagt, daran konnte ich mich auch noch erinnern, er habe einen Appetitzügler zu sich genommen, Ricatol N heißt das.
Oh ja, ein
Genau,
kleiner
das war
Snack.
quasi der Befund und die dazugehörige Erklärung war der Appetitzügler. Das hatte ich auch noch so im Hinterkopf.
Ja, genau. Ja, Fußballdoping.de, genau. Kann man nachschauen. Ich versuche die ganze Zeit nicht auf der Tastatur rumzutippen, wenn dann ganz, ganz heimlich, mein anderes Fenster zu wechseln, damit ich mein Mikrofon nicht so sehr berühre. Aber das ist gut. Bei dir höre ich überhaupt nichts, Max, wenn du immer so quasi Sachen dazu droppen kannst. Das ist eine sehr gute Ergänzung.
Ja, ich habe hier wahnsinnig viele Links offen. Die größte Herausforderung ist nur, den richtigen Tab zu finden.
Ja,
Aber
sehr gut.
gut. Der erste deutsche Fall. Und dann haben wir als nächsten großen internationalen Fall dann die Champions League-Mannschaft von Juventus Turin, die 1996, glaube ich, auch Champions League-Sieger geworden ist mit Spielern wie Del Piero und Zidane. Und wo das Mittel EPO eine Rolle spielt. Kannst du uns dazu kurz was sagen?
Ja, das ist ein komplexer Fall. Also der ist mit den Jahren ja, tatsächlich ist es zum Prozess gekommen in Italien. Da sind ja waren damals schon andere Wege möglich als in Deutschland, wenn es ums Thema Doping ging. Mittlerweile ist es insgesamt da noch viel verschärft, aber es ist auch anderes Anti-Doping, also ein richtiges staatliches Anti-Doping-Gesetz gibt. Und dadurch sind nochmal ganz andere Rechtswege möglich. Und es gab Untersuchungen, die sich besonders auf sozusagen die medizinische Betreuung von Juventus Turin damals bezogen. Und da ging es viel darum, ob es eine Weitergabe gab und so eine Art Handel mit verbotenen Substanzen. Und da ging es vor allen Dingen um EPO. Wir haben auf unserer Seite einen User, der Italienisch spricht. Und die Gerichtsunterlagen stehen übrigens fast alle online von damals zum Prozess. Die findet man ganz schnell. Die sind auch bei uns irgendwo verlinkt, mit dem wir immer hin und her diskutieren, weil er die ganze Zeit sagt, ja, am Ende hätte das Gericht aber gesagt, dass man jetzt nicht mehr sagen kann, dass die Spieler damals EPO bekommen haben. So geht das gerade immer ein bisschen hin und her. Ich habe die Primärquellen immer noch nicht irgendwie übersetzt bekommen vor Gericht damals. Wenn man jetzt so die normale Berichterstattung verfolgt, dann steht da immer eindeutig, die ganze Juve-Mannschaft war mit EPO gedopt. Ich bin mir auch zu 99% sicher, dass man das sagen kann. Aber so Gerichtsverhandlungen machen ja vieles möglich, dass man plötzlich auf seine Formulierung achten muss. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich irgendwie Angst habe, dass ich hier die Sachen nicht richtig auszusprechen. Ich wollte nur einen Einblick geben in die Diskussion. Wir haben deswegen, als wir bei Korrektiv angefangen haben, Daniel und ich, uns auch mit unseren italienischen Kollegen in Verbindung gesetzt. Wir haben da so einen Kooperationspartner. Das Unternehmen nennt sich IRPI. Also es sind 2 bis 4 Journalisten, die von Italien aus auch so ja, investigative Arbeit machen. Die haben sich auch ein bisschen mit Doping im Fußball beschäftigt. Und die haben jetzt gerade die Unterlagen nochmal da liegen. Und wir sind jetzt im Austausch, ob wir mal einmal so einen finalen Text, das würde mir so richtig gut tun, mal zu dem Thema veröffentlichen können, wo wir mal nochmal ganz klar aufschreiben. Das steht übrigens in Gerichtsdokumenten. Jetzt brauchen wir nicht mehr alle voneinander abschreiben, was der Letzte irgendwie geschrieben hat und was man in anderen Texten findet, sondern das sind jetzt die Fakten und so können wir das auch formulieren, ohne dass jetzt irgendwer nochmal sagen kann, nee, wurden doch alle freigesprochen oder so.
Okay.
Ja, aber viel spannender, jetzt habe ich viel drum herum geredet, um welche Spieler es so ging, welche Generation, ne? Und das ist ja schon eine spannende Generation von Spielern. Also das ist dann wirklich Zidane, Del Piero und die Leute, die man dann später noch rundum bis hin so als Dortmund Champions League-Sieger wurde gegen Juve da miterlebt hat. Und da ging es tatsächlich um die Frage, um dieses Mannschaftskonstrukt. Also wurde es zentral von Mannschaftsseite aus gesteuert und auch viel um die Frage, wie groß war der Spielerkreis, der drin war. Und es ging so ein bisschen auch um die Theorie, waren das dann so die sagen wir mal, 6 bis 8 Schlüsselspieler, die da fest mit drin waren im System. Und auf jeden Fall von Vereinsseite gesteuert.
Ja, genau. Die Führungskräfte mussten sich damals auch vor Gericht verantworten. Kannst du uns noch kurz was zu dem Wirkstoff sagen? Was macht EPO? Wie setzt man es ein?
Ja,
Warum ist es verboten?
genau. Also EPO ist der Klassiker für Ausdauerfähigkeiten. Das verbessert einfach die Sauerstoffzufuhr für den Körper und dadurch kann deine Lunge ein bisschen mehr aushalten und du kannst mehr laufen, so ganz grob gesagt, ne? Und
Also wenn die Sauerstoffzufuhr verbessert wird, dann ist das ja quasi der Effekt, den ich auch bei einem Höhentraining habe, oder? Das hängt, glaube ich, mit den roten
genau.
Blutkörperchen zusammen.
Ja, genau, exakt.
Das heißt, die hätten das quasi auch einfach mit Höhenzelten machen können, so wie man es heute ja zum Teil im Sport macht, oder?
Ja, also aus dem Radsport weiß man, dass das auch gerne miteinander kombiniert wird.
Okay.
Und also es gab auch so einen Ableuseprozess, es wurde ja bei lange Jahren überhaupt nicht möglich, Sportler auf EPO positiv testen zu können. Deswegen gab es einen extrem langen Zeitraum, wo du frei loslegen konntest mit EPO. Dass da ja überhaupt was rausgekommen ist im Nachhinein zu dem Zeitpunkt, dass Leute mit EPO gedopt waren, ist eigentlich schon eine Sensation, gerade im Fußball. Und irgendwann gab es dann die Proben, dann war es aber ganz nur vereinzelt nachweisbar ich glaube, jetzt überlege ich, was die Reihenfolge war, erst Blut oder erst Urin und dann auf jeden Fall danach das andere, nochmal die verbesserte Methode. Ich glaube, erst war es nur im Blut nachweisbar, später auch über die Urinprobe. Und zu deiner Frage, also Höhentrainingslager, genau, kann derselbe Effekt passieren. Deswegen sind meistens von Radsportlern, dass die gern so Ende der Saison, also für die, sagen wir mal so zwischen November und Januar, ins Höhentrainingslager gefahren sind, um genau diesen Effekt zu erzeugen. Die roten Blutkörperchen, die Produktion soll sozusagen angeregt werden. Und das war sozusagen, das ist eigentlich das perfekte Blut für einen Sportler. Deswegen als EPO abgelöst wurde, war dann die neue populäre Methode, sich genau dieses perfekte Blut abzupumpen, beiseite zu legen, schön zu kühlen und dann im richtigen Moment, ein paar Monate später, zum Wettkampf, ein paar Tage vor dem Wettkampf, gern an den Ruhetagen, während der Tour de France zum Beispiel, dann wieder zurückzuführen. Und das ist
Das
genau der
sogenannte
EPO-Effekt. Und das
Blutdoping.
kann man natürlich auch miteinander mixen. Also du kannst in der Zeit, wo du dein perfektes Blut erzeugen willst, dein Blut auch nochmal zusätzlich punchen, indem du dann nochmal mit EPO was drauflegst, noch besseres Blut produzierst oder die Anregung der roten Blutkörperchen noch ein bisschen steigerst und dann hast du noch schöneres Blut, was du später wieder zurückführen kannst. Alles
Okay.
ist möglich.
Das heißt, wenn ich jetzt einfach mal ganz stark verkürze, dann können wir an die Jahrzehnte, die wir besprochen haben, so Etiketten dran kleben. Also im Prinzip haben wir von den 50ern an Aufputschmittel nachgewiesen bei der 54er Mannschaft. Wir haben in den 70ern dann mit Anabolika ein Medikament, was die Muskelbildung, Ausdauer, Kraft betrifft. Ich denke, da können wir gleich nochmal dazu sprechen. 80er Jahre wieder viele Aussagen bezüglich Aufputschmitteln und jetzt dann in den 90ern richtig den aufgeputschten Maradona und aber mit EPO jetzt auch ein richtiges Also eindeutig auf Ausdauer ausgelegt und ja auch hocheffektiv von der Wirkung her, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Und man muss dazu auch sagen, bevor ich das irgendwie später vergesse, EPO ist natürlich auch heute noch möglich, sich damit zu dopen. Das hängt komplett davon ab, auf was man auch die Proben untersucht. Also nur weil du irgendwie Urin und zum Teil Blut nimmst, heißt das ja nicht, dass dann irgendwie die Substanz auch gefunden wird. Du musst für jede Probe immer neu überlegen, auf was teste ich jetzt eigentlich meine Probe? Wie viel Geld kann ich investieren, um verschiedene Sachen zu testen und so? Und da ist EPO ist schon ein bisschen aufwendigeres Analyseverfahren. Man findet da bei der NADA so ein paar Angaben und bei der WADA in den Jahresberichten, auf was immer so alles getestet wird. Ist nicht alles komplett transparent, aber kann man auf Nachfragen relativ schnell erfahren. Und das ist von Land zu Land auch ziemlich unterschiedlich, so die Möglichkeit. Also es heißt, ich habe die Zahlen leider nicht mehr im Kopf, wie so der Prozentsatz war von EPO-Tests, aber der war erschreckend niedrig. So also weit habe ich das in Erinnerung damals in der Bundesliga.
Okay, das heißt, Dopingkontrolle ist nicht gleich Dopingkontrolle. Wir reden später nochmal darüber, wie das eigentlich im Detail abläuft. Wie muss ich mir das dann vorstellen? Ist der Dopingbereich, der entwickelt sich doch mutmaßlich auch weiter. Ist es dann so eine Art Wettrüsten zwischen denjenigen, die neue Doping-Substanzen herstellen oder neue Aspekte davon irgendwie hervorheben und dann den Labors, die die Tests dafür entwickeln müssen? Ist das so korrekt dargestellt?
Ja, also ich glaube, es gibt zwei entscheidende Faktoren. Das eine ist genau das. Das ist dieser, ich möchte dem Labor und den Personen, die mich testen, einen Schritt voraus sein. Das ist nicht das Allerschwierigste, weil das kennt man aus allen möglichen Sportarten von der Doping-Vergangenheit. Du eigentlich als, wenn du ein bisschen die Möglichkeit hast, an modernen Doping-Sachen ranzukommen und auch dafür ein bisschen Geld übrig hast, bist du eigentlich immer einen Schritt voraus. Also es wird definitiv mit dem Pharma-Bereich da sehr zusammengearbeitet. Es gibt viele Pharmafirmen, die das gerne nutzen, die Möglichkeit, Sportler zu haben, an denen sie auch viel die Wirksamkeit testen können. So gibt es sehr viele kreative Wege, da einen Schritt voraus zu sein. Der zweite Druckpunkt ist aber auch einfach der direkte Vergleich mit den Konkurrenten. Gibt es auch viele Beispiele. Ich bringe nochmal den Radsport, weil ich mich da mehr auskenne, aber das ist sozusagen das berühmte Wettrüsten gewesen, was gerade damals zwischen dem Armstrong-Team und dem Telekom-Team gab. Da ging es wirklich ziemlich wenig darum, immer nur punktuell, wenn man ein neues Analyseverfahren bekannt gegeben wurde, dass mal umgeswitcht werden musste, deswegen auf eine neue Methode. Aber der eigentliche Antrieb war immer, was macht der Gegner und wie
Ja,
kann ich noch mehr und wirksamer dopen? Und das
quasi der medikamentös eingeführte Doppeldiffusor,
ja.
um mal eine Formel-1-Analogie zu ziehen.
Ja, genau.
Gut, lass uns noch kurz, jetzt wo wir schon in den 90er sind, können wir jetzt auch noch schnell über die 2000er reden. Gab es danach noch wesentliche Dopingfälle, die wichtig sind zu kennen in dem Bereich Fußball?
Ja, also was man vielleicht, also es gab diese eine prominente Phase, die wir vorhin schon angesprochen haben, rund um die ganze Fuentes-Geschichte.
Kannst du da noch mal kurz uns den Hintergrund geben, wer es mit Fuentes
Ach so, ja,
gemeint und
Entschuldigung, genau. Also Fuentes war der Mediziner aus Spanien, der 2006 ist da sozusagen die Bombe geplatzt, auch wieder über den Radsport, in dem er als prominenter Dopingdoktor enttarnt wurde, wo wenn man jetzt so die Tour de France sieht und das Peloton, vielleicht die Hälfte der Fahrer, die da mitgefahren sind, mit ihm zusammengearbeitet haben. Das war
Also
sozusagen,
eine irre Masse. Wie viel sind in so einem Peloton?
ja, gut 200 Fahrer.
Ja.
Und ja, das ist genau, das ist dann schon mal genau eine ordentliche Masse und dazu aber auch die anderen Sportarten. Also es ist dann mit der Zeit, wo das dann alles aufgerollt aus dem Radsport kam, gab es dann relativ schnell, also es gab relativ schnell eine Liste, wo noch kodiert sozusagen drauf stand, wer so alles zu einem Kundenkreis gehörte. Das ist so gelaufen, dass in die Guardia Civil, also die spanische Polizeibehörde sozusagen, die damals die ganze Untersuchung gemacht hat, die haben in den Räumen von Fuentes und seinen Praxen und seinen Partnern viele Blutbeutel gefunden, die dann beschriftet waren mit unterschiedlichen Zeichen. Sie haben noch Notizbücher von Fuentes und Kollegen gefunden. Und da auch die Codes sozusagen gefunden. Daraus ist so eine Liste entstanden, die irgendwann dann auch im Netz stand. Und bei Wikipedia findet man dann mittlerweile auch relativ gut aufgedröselt, wer alles drauf stand. Und mit der Zeit wurde dann nach und nach sozusagen entschlüsselt, der Code steht für den. Da war immer so der Running Gag, dass Fuentes gerne irgendwelche Hundenamen von den Leuten verwendet hat. Von Jörg Jaksche stand auf jeden Fall der Name von seinem Hund drauf und so. Und so konnte man das dann ganz gut nach und nach übersetzen. Und neben dem Radsport gab es dann mehrere aus der Leichtathletik und so. Aber aus dem Fußball wurde keiner genannt.
Okay.
Das ist aus meiner Sicht überhaupt keine Verschwörungstheorie, dass tatsächlich Fußball auch zu Fans gegangen sind. Da gibt es verschiedene Anhaltspunkte für. Also es gab andere Sportler, die davon gesprochen haben, dass sie auch Fußballern dort begegnet sind. Man muss sich so vorstellen, dass die Sportler da tatsächlich Termine mit dem ausgemacht haben, wie man halt zum Arzt geht, gesagt haben, da die Stunde ist sozusagen für dich reserviert, da kriegst du dein Blut abgepumpt oder neues zugeführt oder sowas. Nee, abgepumpt war es in der Regel, weil du zuführen ist dann im Wettkampf. Aber und da kann es gut passieren, dass du halt reinläufst in die Praxis oder nochmal Wartezimmerpraxis Platz nehmen musst und dann triffst du irgendwelche anderen Sportler. Also da gab es Aussagen,
Und
besonders.
das ja bei einem, wenn ich richtig informiert bin, Gynäkologe eigentlich, oder?
Ja, genau. Das Fuentes
War das
gibt's.
auch offiziell seine Praxisbezeichnung? Ich stelle mir das witzig vor, wenn da,
Ja, der hat ja mit, er
oder?
hatte ja so zwei, drei Sitze und er hat auch mit dem Blutzentrum zum Beispiel in Barcelona sogar zusammengearbeitet.
Okay.
Also ich glaube, bei seiner Praxis stand es sogar so dran, da hast du recht, bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es war irgendwie, war schon klar, dass da ein bisschen mehr dahinter steckt. Also dass er sich, ja, aber genau, gute
Schon ein bisschen
Antwort.
grotesk einfach, ein
Ja,
Gynäkologe und dann gehen da 200 Sportler ein, aus und ein und
ja. Und
naja, gut.
ja, nee, genau richtig. Und dann gab es, dadurch wurde es erst populär, sozusagen Aussagen von Fuentes selbst gegenüber einem Kollegen aus Frankreich, Stéphane Mandat. Und da ging es halt darum, dass er ihm eine Liste gezeigt hat von Spielern, die auch bei ihm in Behandlung waren, wo Spieler von Barcelona und Madrid drauf gestanden haben sollen. Da hat dann seine Zeitung auch drüber berichtet, wurde aber heftig verklagt. Und er hatte auch nicht mehr er konnte, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, nur die Dokumente einsehen. Fuentes hat sie dann wieder mitgenommen und dadurch hat er auch vor Gericht nicht mehr den Beleg gehabt, auch wenn er für ihn in dem Moment existent war, weil er reinschauen konnte. Aber dadurch hat er
Okay.
verloren. Es war ein ziemlich teures Ding, was seine Zeitung bezahlen musste.
Und warum hat ihm Fuentes das gezeigt?
Ja, das ist eine gute Frage, zumal er später immer nur noch Sätze gesagt hat, wie, ja, wenn ich da jetzt drüber rede, dann riskiere ich mein Leben. So in die Richtung. Da gibt es so ein paar Aussagen von
Hat
ich,
Fuentes
hat
gesagt.
Fuentes gesagt. Und Fuentes das kam so gerade bei den Gerichtsverhandlungen raus, die vor 2 Jahren war das, glaube ich. Ich habe das im Blog damals begleitet. Das ist schon 2 oder 3 Jahre her. Naja, 2 Jahre, glaube ich, hochgekommen sind. Er ist schon ein Typ, der auch gern einfach mal einen auf dicken Macker macht. Und sich da gern positioniert. Der ist auch stolz drauf gewesen, dass einfach all die ganze Sportelite zu ihm gekommen ist und er sozusagen der Guru für die war. Und dadurch ist er auch mal immer wieder ins Plaudern gekommen, hat auch vor Gericht definitiv bestätigt, dass Fußballer da waren. Das war sozusagen zum ersten Mal auch dann vor Gericht festgehalten, der Satz. Aber es ging dann nicht mehr in die Tiefe, welche Sportler genau da waren. Aber da in den anderen Sportarten, die einfach nicht die Kraft hatten, jeweils auch wirklich immer die Spitzenathleten genau zu Fuentes gegangen sind, ja, ist der Weg nicht mehr so weit, dass man dann sich auch zusammenrechnen kann, welche Sportmannschaften im Fußball werden denn dann wohl bei ihm vorbeigeschaut haben, ja. Und gerade die enge Verzweigung zwischen Nationalspielern aus Spanien und gleichzeitig den prominentesten Vereinsmannschaften, das ist ja auch ein dichtes Netzwerk gewesen, was man gut irgendwie gleichzeitig bedienen kann. Also das Thema, was wir vorhin aufgegriffen haben, wie hält man irgendwie ein Konstrukt von Leuten zusammen? Das passt auch alles schon sehr gut zusammen. Das ist so das große Geheimnis, was sich jeder Journalist, glaube ich, wünscht, der da irgendwie an dem Thema dran ist, dass man das nochmal wirklich aufdröseln kann. Und irgendwie, es gab denn die Geschichte, dass dann genau die Blutbeutel verschwunden sind. 100, also nee, das ist nicht sogar nur eine Geschichte, es sind tatsächlich mehrere Blutbeutel verloren gegangen. Es kam vor Gericht bei den Fahndungen auch raus. Und so, ich weiß nicht, ob man das nochmal noch mal lösen kann. Vielleicht, wenn Fuentes noch ein bisschen älter wird und seine Biografie aufschreibt oder so. Ich bin da sehr gespannt.
Und was ist der Grund, dass dem nicht nochmal näher nachgegangen wurde? Ich hätte jetzt gesagt, wenn vor Gericht mir ein dystopiksüberführter Arzt sagt, ich hatte auch Fußballer, dann gehe ich als Staatsanwalt hin und versuche alles, das rauszufinden.
Ja, super
Dann wurde dem
Nachfrage.
nachgegangen
Genau in dem
und
Moment, wo er
das,
das
ja.
ausgesprochen hat, hat die Richterin gesagt, na, aber wir wollen uns doch jetzt hier nicht über einzelne Sportarten unterhalten. Wir wollen doch grundsätzlich das System verstehen. Also als er hatte irgendwie gesagt, auch Tennis und Fußball. Ich glaube, Tennis war die andere Sportart. Das war gleich am ersten Tag. Also ich hatte auch die komplette Medienaufmerksamkeit gehabt in dem Prozess. Da ging, glaube ich, so, da gab ja mehrere Verhandlungstage. Und dann hat die Richterin genauso reagiert, na, aber darüber wollen wir jetzt gar nicht reden, wir machen jetzt hier mit dem Prozess weiter. Also seitdem sagt man, das, also ist der Verdacht irgendwie nahe, na, die Justiz steckt dann auch noch drin, also wie mächtig ist der Fußball. Ja. Und achso, noch eine Sache, die ich komplett vergessen habe, was auch belegt ist durch Dokumente, ist dann der nächste Verein San Sebastian, der mit drin steckt. Darüber kann man auch tatsächlich sprechen, weil das in den das ist der einzige Fußballverein, der sozusagen in den Akten dann noch aufgetaucht ist. Und da gab es Bestellungen, die tatsächlich auch über einen deutschen Arzt damals abgelaufen sind, Markus Tschoiner, der zwischen, ich weiß gar nicht mal, wie lange es jetzt her ist, dass das mal durch die Medien ging. Aber das ist immer so, dass der Verdachtsmoment, dass sozusagen über Tschoiner dann die Bestellung, also Fuentes hat sich in den Ländern Leute gesucht, mit denen er dann zusammenarbeiten kann, Vertrauensärzte für ihn, die ihn auch mal dort das Blut abnehmen können oder was zurückführen oder Medikamente hinbringen können. Und da lief sozusagen eine Bestellung über Markus Tschoiner, der so Sachen, ich glaube auch Actovigin, dieses Kälberblutmittel, was Müller-Wohlfahrt immer gern spritzt und andere Sachen sozusagen nach San Sebastian geliefert hat. Und die ganzen Namen tauchen dann auch in den Ermittlungsakten auf.
Das heißt, Bestellung bedeutet in dem Fall jetzt, sie haben nicht Blut bestellt, weil dafür hätten sie ja erstmal Blut liefern müssen, sondern da geht es dann um Medikamentendoping.
Genau, in dem Fall gab es, hatte der Deutsch, also der deutsche Apothekenmarkt hatte, glaube ich, einfach ein paar andere Medikamente im Angebot, die dann darüber bestellt wurden. Genau. Und bei San Sebastian hat damals übrigens Xabi Alonso genau in der Zeit gespielt, der bevor er dann zu Real Madrid und mittlerweile auch bei München dann gewechselt ist.
Okay. Das heißt, wir haben quasi bei Fuentes ein Fragezeichen, das eigentlich kein wirkliches Fragezeichen ist, wenn man eben nicht Jurist ist. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er nicht nur mit allen anderen Sportarten zusammengearbeitet hat, sondern auch mit Fußballern. Bei San Sebastian haben wir es definitiv auch vor Gericht bestätigt und Spekulationen gibt es in die Richtung Barcelona und Madrid. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
Genau, und wer da das für dich möchte, dem verweise ich jetzt mal komplett Eigenwerbung auf meinen eigenen Blog. Ich habe damals so eine Dokumentation von den Gerichtsprozessen gemacht. Bei Fußballdoping haben wir auch noch was drüber geschrieben. Da könnte das nochmal vertiefen. Ich habe es ja auch nicht mehr alles im Kopf.
Das packen wir auch alles in die Shownotes definitiv. Und vielleicht noch kurz zum Hintergrundwissen. Real Madrid ist Champions League-Sieger geworden in der 98, 2000, 2002 und 2006 kam dann Fuentes. Wer weiß, wie weit das zurückgehen könnte. Barcelona ist auch, glaube ich, genau 2006 ist auch Barcelona Champions League-Sieger geworden, als dann auch die ganze Fuentes-Bombe geplatzt ist, wie du es formuliert hast. Gut, das heißt, das ist dieser prominente Fall, der auch groß durch die Medien ging. Gibt es noch einen anderen größeren Fall in der jüngeren Vergangenheit, den man wissen sollte?
Ja, man könnte jetzt noch mal, es gibt ja immer wieder, ach so, ja, 2005 war der Confed Cup bei uns in Deutschland, oder? 2005, genau. Da gab es ja diese Geschichte mit den Mexikanern, die abgereist sind. Waren das vier Spieler oder so? Bei denen auch, ich glaube, die haben am Anfang noch mitgespielt, dann gab es tatsächlich eine positive Probe beim Turnier. Ich habe jetzt tatsächlich mal was geöffnet, wo ich mir mal alle Fälle irgendwie abgespeichert habe. Vielleicht kriege ich das ja mal mit ganz wenigen Klicks jetzt auch raus.
Dann kann ich vielleicht noch kurz einstreuen,
Sehr gut.
dass meine Erinnerung an den Confed Cup 2005 ist ja immer noch, ich glaube, das war es nicht sogar das Finale zwischen Brasilien und noch jemanden in der Commerzbank Arena und es hat so sehr geregnet, dass es, dass man das Dach ausfahren musste zum ersten Mal und dann hat man leider festgestellt, ach, ist nicht dicht und direkt neben der Eckfahne ging ein Sturzbach runter, da musste Ronaldinho, glaube ich, noch eine Ecke treten und das werde ich nie vergessen, wie es damals aussah und vor allem, wie sich ganz Deutschland vor Gram gebeugt hat. Ausgerechnet die Weltmeister im Organisieren kriegen sowas nicht gebacken. Das fand ich, habe ich mich vor allem sehr gerne daran zurückerinnert, als vor der WM jetzt in Brasilien immer wieder gesagt wurde, oh, ob die überhaupt fertig werden mit ihren Stadien, dachte ich mir so, ey Leute, wir haben unser Dach auch nicht hingekriegt, zumindest nicht zum Confed Cup. Gut.
Nee, das ist eine super Brücke gewesen. Ja, finde ich gut. Ich habe, glaube ich, damals auch irgendein Confed Cup-Spiel in Hannover, glaube ich, gesehen. Naja. Ja, genau. Ich habe derweil die Fälle gefunden. Also es waren drei Fälle, drei Mexikaner. Zwei davon auf Nandrolon. Das ist ein Mittel, was immer wieder auftaucht. Das ist so ein Mittel, was, glaube ich, besonders gerne nach Verletzung verwendet wird, um den Muskelaufbau einfach wieder zu beschleunigen. Also ein sogenanntes anaboles Steroid. Und das ist so ein Doping-Klassiker eigentlich. Also gerade im Fußball, neben so den kleinen Sachen wie THC und was immer wieder kommt, Nandrolon ist so ganz, ganz beliebt, zieht sich immer wieder durch alle Fälle. Das war nochmal ja, ich weiß gar nicht, ob das auf FIFA-Ebene dann so, ob beim größeren Turnier waren das vielleicht die letzten populären Fälle, könnte ich mir vorstellen. Sonst gab es irgendwann so Qualifikationsspiele und so aus so allen möglichen kleinen Ländern, wo Leute aufgetaucht sind. Ah nee, eine Sache habe ich natürlich noch komplett vergessen, die Nordkoreanerinnen 2011, wo die halbe Mannschaft irgendwie erwischt wurde auch mit irgendwelchen Anabolikern, die dann auch alle irgendwie 2 Jahre gesperrt wurden. Man weiß nicht mehr, was mit den Mädels passiert ist. Und das waren 8 Spieler oder so, die damals erwischt wurden. 2011 ist nicht so lang her. Ja, und sonst gab es, also rund um Ajax Amsterdam gibt es auch noch so diverse Theorien, kann ich aber gar nicht so tief einsteigen, weiß nicht mehr so genau, aber es gibt auch immer wieder, ach, Ebi Smolarek ist auch so jemand, der mit Dortmund, glaube ich, sogar damals getestet wurde, 2002, so war das, wo sie im UEFA Cup unterwegs waren, ja. Ja,
Ich habe zumindest so immer abgespeichert.
könnte jetzt noch einige Namen also zwischendurch nennen. Vielleicht so von deutschen Namen noch, ist ja auch mal interessant, wer sich damit noch nicht so beschäftigt hat. Ibrahim Tanko, hatten wir den schon genannt? Das
Nee.
war, das er hat, glaube ich, aber auch noch gekifft. Marco Rehmer auf jeden Fall. Das war, was hatte Rehmer denn noch mal? Falls du das gegoogelt bekommst nebenbei, das war auf jeden Fall, das waren so ein paar Monate Sperre. Das
Ich
habe ich noch.
guck mal nach. Wir müssen noch kurz nachschieben, dass Ebi Smolarek damals vor einem Spiel gegen Dortmund getestet wurde. Also er hat bei Feyenoord gespielt.
Okay.
Nicht, dass uns die Dortmund-Fans aufs Dach steigen. Ich glaube, dass es auch um Cannabis ging in dem Fall. Da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher.
Ja, ach so, man findet dabei zig Spieler, also Rio Ferdinand ist auch so jemand, der auf jeden Fall mindestens einen Fall mal hatte, der, wie heißt der Rumäne? Mensch. Naja.
Viele Namen.
Viele
Ich
Namen.
habe auch
Ist
noch, ich habe auch noch
vielleicht
einen wunderschönen
langweilend,
Begriff
genau.
für dich. Du hast gefragt, was Marco Rehmer hatte.
Ja.
Er hat ein Medikament genommen, angeblich von seinem HNO-Arzt verschrieben, das das Glukokortikosteroid Betamethason enthielt.
Ja, okay. Fragen
Das
wir,
hätte man aber auch wirklich auswendig
ja,
wissen
hätte man
können, Marco.
auswendig wissen müssen, ja. Ja, macht Spaß. Also ich kann an der Stelle nur ankündigen, hatte ich ja vorhin schon gesagt, fanden es auch spannend, mal zu gucken, was da im deutschen Fußball eigentlich genau unterwegs war. Das ist auch so ein Klassiker, dass man da mal gern voneinander einfach kopiert, so die Dopingfälle im deutschen Fußball. Wir wollen dazu auch mal jetzt was ausführlicher machen. Wir hatten das Ganze am Anfang, als unsere Seite live ging, schon mal gemacht. Und mittlerweile ist ja noch mal ein bisschen was passiert. Und wollen uns die einzelnen Fälle auch nochmal stärker anschauen, wie eigentlich so die Geschichte hinter den Fällen war. Weil du es jetzt gerade gesagt hast, die Ausrede von Marco Rehmer, das muss ja tatsächlich auch keine Ausrede gewesen sein. Das finde ich, kann man auch gar nicht pauschal sagen. Ich kann mir das auch ganz gut vorstellen, dass Tatsächlich ist passiert, dass der Spieler einfach in dem Moment nicht wusste, was er da bekommen hat. Ich finde es schwierig, wenn man dann irgendwie immer hört, Nahrungsergänzungsmittel und aus Versehen beim Essen eingenommen oder so, da wäre ich immer gleich hellhörig. Was ich mir aber schon vorstellen kann, ist, was immer mal wieder passieren kann, ist, dass einem der Mannschaftsarzt tatsächlich was gegeben hat und du dich einfach nicht vernünftig informiert hast und der Mannschaftsarzt aber Bescheid wusste, was in dem Moment passiert. So solche Konstellationen oder über den Hausarzt Sachen, den du eh, was ich vorhin schon gesagt habe, mit dem, du hast deinen Guru, den du immer hingehst und irgendwann fragst du auch nicht mehr nach, was er dir da jetzt genau spritzt. Hauptsache es hilft. Das kann schon sein, kann auch sein, dass Barilman damals so gewesen ist.
Ja gut, wir wollen ja hier auch keine
Ja.
Verurteilung machen, aber ich denke, man kann jetzt am Ende dieses ja doch sehr langen Abschnittes sagen, also die Aussage, Doping im Fußball gab es nicht, ist definitiv falsch. Es gab viele Fälle. Man kann mutmaßen, dass es eventuell noch mehr gibt, die nicht aufgedeckt sind. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, aber es gibt definitiv nachgewiesenes Doping im Fußball und zwar über alle Jahrzehnte hinweg und mit eigentlich allem, was auch so zur Verfügung stand, von Aufputschmitteln bis hin jetzt dann zur Formel-1-Version EPO, sage ich mal, das Doping, haben wir alles gefunden. Und jetzt haben wir aktuell, das wussten wir, bevor wir diesen Termin für diesen Podcast ausgemacht hatten, noch gar nicht, dass das kommen würde, haben wir eine aktuelle Entwicklung. Das heißt, es wurde etwas aufgedeckt, was wiederum den Zeitraum der 70er und 80er betrifft. Magst du uns kurz erzählen, um was es da geht?
Genau, also es gibt in Freiburg, an der Uni Freiburg, gab es ja schon verschiedene Veröffentlichung zu der Dopingvergangenheit dieser Uni Freiburg. Das ist eine Sache, die sich schon lange hinzieht. Da wird wohl durch verschiedene Kommissionen und Personen versucht, das so nach und nach aufzuarbeiten, also besonders durch irgendwie wissenschaftliche Ansätze. Und das sind dann genau diese Sachen. Damals durch das Team Telekom Radsport ist das bekannt geworden, dass es Ärzte gab, die bei Team Telekom also Schmidt und Heinrich heißen die beiden Ärzte, als Mannschaftsärzte angestellt waren, gleichzeitig an der Uni Freiburg und über die Uni Freiburg dann systematisch sozusagen ein Dopingnetzwerk aufgebaut wurde, wo tatsächlich auch selbst Fahrer während der Tour de France nach Freiburg gefahren sind, an einem Ruhetag oder so, um sich dann da nochmal Sachen zuführen zu lassen und so solche Geschichten. Da ist mittlerweile schon ziemlich weit aufgeklärt, wie das abgelaufen ist. Was aber nach und nach immer mehr rausgekommen ist, ist, was davor eigentlich schon alles passiert ist. Und die Uni Freiburg hat da wirklich eine ganz, ganz düstere Vergangenheit, die schon in den 80ern und vielleicht sogar früher losging. Und da gab es einen Arzt, Armin Klümper, den vielleicht mehrere Leute kennen, der ist besonders durch den Fall Birgit Dressel bekannt geworden. Die Leichtathletin, die irgendwann plötzlich tot in ihrem Zimmer lag. Und in ihrem Zimmer wurden, ich glaube, die grobe Zahl war immer so über 100 verschiedene Medikamente gefunden, die sie sich danach und nach irgendwie angesammelt hatte. Und die ist dann so ein, ja, im Prinzip durch einen wilden Medikamentencocktail letztendlich zu Tode gekommen. Und war ist halt, wurde von Klümper unter anderem versorgt damals. Und so gibt es sehr viele Aussagen über Klümper, der nach und nach wurde das immer mehr aufgearbeitet, was der alles angestellt hat. Das war halt der Guru, wo aus wirklich allen möglichen Sportarten die Leute hingereist sind, eng mit der Politik verflechtet. Meyer-Vorfelder, um mal zum Fußball zu kommen, ist einer, der ihn auch immer wieder gelobt hat. Und damals, also für lange Zeit ja auch Präsident beim VfB Stuttgart war. Und was jetzt, was zwischendurch immer schon bekannt war, ist, dass es irgendwie auch Verbindung gibt zwischen dem Fußball und Klümper und Freiburg. Das waren so Sachen wie Sportler, die den Klümper mitfinanziert haben. Der wurde, muss man dazu wissen, sozusagen lange über Steuergelder finanziert, über das Bundesinnenministerium, was bei uns ja viele Fördergelder für den Sport und auch für die Sportmedizin gibt und verschiedene Bereiche. Und irgendwann ist es ausgelaufen, dann wurde ein Förderverein gegründet, da saßen dann so Leute drin, wie Hansi Müller, die ihn gegründet haben, extra nur, um für Klümper in Zukunft noch Geld besorgen zu können. Und so gab es halt schon Sachen, die jetzt immer nach und nach immer aufgetaucht sind, aber es gab noch nicht den konkreten Dopingbezug sozusagen zwischen dem Fußball und Freiburg und Klümper. Und das ist jetzt zum ersten Mal durch ein Mitglied dieser Untersuchungskommission, die immer noch läuft, die einen Abschlussbericht jetzt bis zum Ende des Jahres veröffentlichen möchte, zu ganz Vorfällen sagen, veröffentlicht worden. Ich glaube, auf den Prozess gehen wir jetzt nicht so sehr ein, was da mit der Kommission jetzt los ist, sonst verlieren wir uns da, aber was jetzt in dem Vorabmeldung sozusagen zu dem Bericht, der aber erst noch wirklich veröffentlicht werden soll, auf 60 Seiten etwa drin stand, ist, dass Stuttgart und Freiburg von der Uni Freiburg Anabolika regelmäßig bestellt haben. Also es ist eine Art, gegen Klümper gab es mal von der Staatsanwaltschaft Freiburg ein Ermittlungsverfahren, da ging es, glaube ich, um Steuerbetrug. Und in dem Rahmen haben sie halt alle möglichen Dokumente angeschaut und dann haben sie auch so eine Liste gefunden, wo einfach Abrechnungen zwischen den Vereinen und Klümper. Und da tauchen halt immer wieder Anabolika-Bestellungen und alle möglichen anderen Mittel noch auf. Mit allen möglichen anderen meine ich jetzt nicht Dopingmittel, aber um Anabolika dreht es jetzt gerade in der Diskussion. Und das ist ein Zeitraum von Ende der 70er bis Anfang der 80er Jahre. Und ist ein interessanter Zeitraum, weil in der Zeit Stuttgart extrem erfolgreich auch gespielt hat. Also in den so vielleicht knapp 10 Jahren, um die es da geht, war Stuttgart Meister, Vizemeister, mehrmals auf Platz 3 und 4 und so. Und die waren da echt gut unterwegs. Und da tauchen auch viele Namen auf, die einem jetzt einfach noch was sagen. Also Jogi Löw ist das ganz prominente Beispiel, Anfang der 80er bei Stuttgart und auch noch bei Freiburg. Also gleich die Doppelkonstellation. Hat dort in dem Verein gespielt. Rainer Adrian kennt man ja auch durch seine Nachwuchsarbeit in der Nationalmannschaft und bei Stuttgart. Und so gibt es mehrere Namen, die man irgendwie kennt. Es gibt allerdings, muss man dazu sagen, in diesen Tabellen, die da aufgetaucht sind, Abrechnungen jetzt keinen konkreten Bezug zu den Spielern, sondern immer nur die Abrechnung zwischen Verein und Freiburg, also der Uni.
Das heißt, hier sprechen wir von nachweisbarem systematischen Doping durch den Verein. Kann man das so sagen?
Ja, also ich würde total gern diesen Sonderbericht lesen. Das ist schade, dass das jetzt so als quasi so eine Pressemitteilung, bevor irgendwann das Ding veröffentlicht wird, so rausgehauen wurde. Dann könnte man das noch viel besser formulieren. Aber so formulieren das die Wissenschaftler, ja. Und die haben sich die Dokumente angeschaut und die sprechen vom systematischen Doping von Vereinsseite aus.
Gut, das heißt, im Grunde dann, wenn wir jetzt mal wieder zurückgucken, dann der erste nationale Dopingfall ist dann eben nicht mehr Roland Wohlfahrt, sondern ganze Mannschaften in den 80ern, die auch sehr erfolgreich waren. Also ich habe es gerade nochmal aufgerufen, weil man sich das aufgrund der aktuellen Tabellensituation gerade nicht so vorstellen kann. Sorry, liebe VfB-Fans, aber wenn man jetzt die Tabellenposition von 1980 angeht, dann war Stuttgart Zweiter, Dritter, Dritter, Neunter, Dritter. Und dann deutscher Meister. Also durchaus sehr erfolgreich. So, jetzt ist das zutage getreten, ja auch gar nicht so freiwillig. Also da ist jemand vorgeprescht in dieser Kommission. Und jetzt kann man eigentlich ganz gut an diesem Beispiel durchspringen, wie Medien mit diesem Thema umgehen. Und wir haben dazu mal zwei O-Töne mitgebracht. Vielleicht hören wir jetzt einfach mal in den ersten rein. Und wir hören jetzt einfach mal, was Jürgen Klopp nach dem DFB-Pokalspiel gegen Dynamo Dresden sagt, auf die Frage flächendeckendes Doping im Fußball möglich.
Flächendeckendes Doping im Radsport, wissen wir, ja, hat es gegeben, ist möglich. Aber Doping als systematische Verabreichung von Anabolika im Fußball, das kommt überraschend und überraschend spät auf einmal daher und ans Tageslicht, was Ende der 70er, Anfang der 80er beim SC Freiburg und insbesondere beim VfB Stuttgart passiert sein soll. Als Sie das jetzt gehört haben, für Sie vorstellbar? Oder haben Sie gedacht, hey, was ist denn das für eine Nummer?
Naja, Fußballer sind in dem Bereich wirklich tatsächlich nicht systematisch unterwegs. Ich glaube, in keiner Zeit gewesen, sondern im Fußball ist da viel zu wenig drum gekümmert worden. Aber wenn man sich in Freiburg zu der Zeit damals hat häufiger behandeln lassen, dann glaube ich, dann kann das passiert sein, ohne dass es jemand mitbekommen hat. Also ich glaube, die haben da ein bisschen vor sich hingetestet. Die haben über Jahrzehnte einen Riesenruf gehabt und der ist relativ schnell dann auch komplett kaputt gemacht worden. Und ich bin mir ganz sicher, die Spieler, die damals beim VfB Stuttgart gespielt haben, da war überhaupt keiner dabei, dem man das auch nur im Ansatz zutrauen würde. Ja,
das bewusst auch befördert
Ach, um
haben.
Himmels Willen, das ist im Fußball, es kann sein, dass im Fußball mal irgendwann gedopt wird, dann ist das immer von der medizinischen Seite, die irgendwas ausprobieren. Aber dass die Spieler in irgendeiner Form glauben, damit können wir uns ein bisschen weiterhelfen oder sowas, so funktioniert das Fußballgeschäft überhaupt nicht. Und dementsprechend auch damals nicht. Wenn die was gekriegt haben, dann haben sie sicher nicht gewusst.
Jonathan, wenn du diese Aussagen von Jürgen Klopp hörst, erkennst du da bestimmte Muster wieder, mit denen sich jetzige und ehemalige Akteure zu Doping im Fußball äußern?
Ja, ich finde es total interessant, wie Klopp da pauschal seine Kollegen freispricht. Er spricht ja über eine Generation, mit der er sich vielleicht mal drüber unterhalten hat, was damals los war, aber er war auf jeden Fall nicht aktiv drin in dem Kreis und sagt dann so Sätze wie, wenn die was gekriegt haben, also ganz, ganz vielleicht, falls sie mal was bekommen, dann haben sie es auf keinen Fall gewusst und auch wirklich nicht, da haben irgendwelche Leute so ein bisschen rumexperimentiert, ein bisschen ihren Spaß gehabt. Aber also nee, der Fußball, der Heilige, der hat da nichts zu tun. Ich finde das ein sehr typisches Verteidigungsmuster, obwohl er sich ja gar nicht verteidigen muss, aber das ist so dieses, dass wir sind eine Sportart und wir werden in dem Moment angegriffen und jetzt kommt die Verteidigung.
Und jetzt haben wir in dem O-Ton auch gehört, wie ihm Reinhold Beckmann von der ARD überhaupt die Frage stellt. Mein Eindruck war, es wird sich schon mal vorab so ein bisschen entschuldigt, dass man jetzt überhaupt über das Thema sprechen muss. Interpretiere ich da zu viel rein oder ist es auch symptomatisch dafür, dass Doping auch einfach nicht gerne thematisiert wird?
Ja, total. Ja, also man hat ja dieses, dieses Konzept, ich finde es im TV-Business schwierig. Also ich kann das auch verstehen, dass das für die Journalisten in dem Moment schwierig ist, weil sie sich auch so eine Konstruktion geschaffen haben, wo sie mal extrem eng mit den Sportlern zusammenarbeiten. Das ist in jeder Sportart so. Das ist im Fußball allein schon durch die Situation, dass du irgendwie immer die Ehemaligen dabei hast, die aber gar nicht so lange irgendwie Ehemalige sind. Also du triffst die Leute regelmäßig wieder, bist irgendwie, sitzt abends oft, hört man ja immer wieder, gerade bei den Kommentatoren, dann noch mit irgendwelchen Spielern zusammen in der Kneipe und hast du ganz viele Situationen, wo du sehr, sehr eng beieinander bist. Und dazu noch die Abhängigkeit, wenn du Leute angreifst, kannst du halt kann dein Produkt verloren gehen. Also es kann sein, dass du bestimmte Interviewpartner nicht mehr bekommst. Hört man ja auch immer wieder. Sie sind nicht zufrieden, wie der eine Reporter sich geäußert hat. Deswegen kriegt der ganze Sender jetzt erstmal keine Interviews mehr oder so solche Geschichten. Und bei so einer Doping-Geschichte ist es natürlich noch ein bisschen direkter. Und dass Beckmann da, also ich finde es journalistisch natürlich extrem schwach, aber dass er da nicht in der Lage ist, da irgendwie vernünftige Follow-up-Fragen zu stellen oder seine Frage einfach klar und hart zu formulieren, eine Pause zu lassen und jetzt muss Klopp kommen. Ja, es ist einfach dieses Konstrukt im Sport. Die Abhängigkeit ist viel zu nah.
Weil eben dann die Journalisten letztlich eigentlich gar kein Interesse daran haben, diese Negativgeschichten aufzudecken?
Ich muss mal von Journalist zu Journalist, glaube ich, einzeln sich anschauen, was das für Typen sind. Möchte ich gar nicht so pauschal sagen. Aber wenn jetzt mal andersrum, wie man aus meiner Sicht hätte machen müssen, er hat ja eine ewig lange Einleitung in dem Menschen verwendet. Er könnte einfach sagen, das kam jetzt raus, Anabolika, die Kommission sagt, Stuttgart und Freiburg systematisch eine Frage und dann rauben lassen, um ihn zu antworten. Nicht 3-4 Fragen da schon eine Entschuldigung einbauen, die er dann gleich aufgreifen kann. Und wenn er dann so einen Satz sagt, Klopp hat auch sowas gesagt wie, jetzt habe ich den nicht mehr ganz im Kopf, aber er hat so einen Widerspruch drin gehabt. Kann ich jetzt nicht mehr drauf eingehen. Dann müsste ich mir nochmal genau anschauen. Aber auf jeden Fall wäre die Möglichkeit für Beckermann gewesen, danach auch eine Nachfrage zu stellen. Wie kommt es denn dann dazu, dass Anabolika-Mittel auftauchen? So, es gibt ja zig Möglichkeiten, irgendwie darauf einzugehen.
Ja. Also den Widerspruch, den ich ja so ein bisschen gesehen habe, ist, dass er auf der einen Seite sagt, dieses Argument, was wir ganz am Anfang schon ein bisschen widerlegt haben, also es bringt ja überhaupt gar nichts. Er kann sich nicht vorstellen, dass die Spieler irgendwie glauben, dass ihnen das weiterhilft. Und direkt danach sagt er relativ bald, aber wenn sie was gekriegt haben, dann haben sie es sicher auch nicht gewusst. Ja. Also dann gäbe es ja doch den Grund, wieder was zu geben. Gut, aber wir müssen jetzt auch keine Exegese von Statements von Jürgen Klopp machen. nur als Beispiel. Ja. Was ich noch interessant fand, auch an der ganzen Fragestellung war, dass so fast als Vorwurf formuliert wurde, dass diese Dopingpraxen jetzt erst aufgedeckt werden.
Mhm. Ja, das ist, finde ich total gut den Punkt. Das ist eine Sache, die man eigentlich jetzt sonst von den Sportfunktionären und Ehemaligen eher gehört hat. Was soll denn das? Warum redet ihr denn da jetzt drüber? Aber wenn man überlegt, das ist doch ein Kernelement des Journalismus in der Recherche, dass man über vergangene Missstände spricht, die nur in der Vergangenheit liegen können, um zukünftig solche Sachen vermeiden zu können und da irgendwie für eine, ich sag mal, bessere Gesellschaft sorgen zu können. Und das ist nun mal immer in der Vergangenheit. Da gibt es bestimmte Sachen, da muss man lange warten, bis man dann drüber sprechen kann und die Erkenntnisse hat. Und gerade wenn man sich anschaut, wodurch Dopingfälle bekannt geworden sind, dann sind das halt oft so Sachen, dass Wissenschaftler sich rantrauen und Zeit bekommen und Zugang zu Archiven, zu Staatsanwaltschaften, weißt du, was ich alles, um dann auch an Sachen, Quellen zu kommen, die man sonst nicht hatte. Und das braucht einfach Zeit. Eine andere Möglichkeit ist, dass es Gerichtsprozesse gibt, die irgendwann dann mal beginnen und irgendwann auch ein Ende finden. Das ist auch eine Zeit, die lange dauert. Neben positiven Proben, aber davon gibt es ja gar nicht so viele. Oder Zugang zu Zeitzeugen, die erst vielleicht Jahrzehnte später Interesse haben, über das zu sprechen, wo sie irgendwie aus dem Sport komplett draußen sind und nicht immer zum inneren Kreis gehören. Und das braucht einfach Zeit. Und das finde ich extrem falsch, daraus einen Vorwurf zu kreieren. Das ist zu lange her. Warum soll man uns noch damit beschäftigen?
Und dann hatten wir noch in derselben Berichterstattung wurde auch noch mit Mehmet Scholl über das Thema gesprochen, was dahingehend interessant war, dass er dann nochmal ein bisschen den Blick auf den des Akteurs richtet, also des Profisportlers, und er erzählt, was seine Meinung zu dem Thema ist. Hören wir nochmal kurz rein.
Flächendeckendes Doping im Radsport, in Ausdauersportarten, alles vorstellbar, alles da gewesen. Im Fußball?
Zunächst mal fehlt mir bei der Diskussion die Frage, was soll es überhaupt bringen im Fußball? Fußball ist so eine komplexe Sportart. Ja. Das heißt, nehmen wir mal an, du nimmst was zum Muskelaufbau. Darunter leidet die Koordination, darunter leidet die Schnelligkeit, nee, nicht die Schnelligkeit, die Koordination. Dann nimmst du was für die Kondition, dann wirst du langsamer. Also im Fußball macht es nicht wirklich Sinn. Ich kann mir vorstellen, so wie Klopo das gesagt hat, man probiert es einfach mal. Man hat einfach da die Fußballer so ein bisschen als Versuchskaninchen benutzt. Vielleicht wusste der eine oder andere auch, was er da nimmt, aber nicht, welche Wirkung es auf den Körper hat. Also ich kann aus meiner aktiven Zeit nur sagen, 15 Jahre bei Bayern München, ich hatte jede Menge Dopingkontrollen, wir alle. Und ich halte es damit, also wir hatten einen Medizinschrank, da waren Medikamente für Kinder drin. Also wir haben überhaupt nichts nehmen dürfen. Ja, die waren so sanft, die Mittel. Und ich erinnere an die Worte von Jens Jeremies, der immer wieder sagte, wenn er gesagt hat, wo gehst du hin, habe ich gesagt, ich gehe zur Dopingkontrolle. Und dann hat er gesagt, du brauchst da nicht hin. Habe ich gefragt, warum nicht? Hat er gesagt, Millionen haben gesehen, dass du nicht gedopt bist.
Das war Jens Jeremies. So sind wir damit. Der letzte große Fußballphilosoph, und passt auch ganz gut zu Dresden, denn hier war sein fußballerisches Zuhause.
So, wir haben also Mehmet Scholl gehört in seiner typischen Art. Er ist da nochmal schön mit dem Anekdötchen rausgegangen. Aber lass nochmal kurz drauf eingehen, was er so anspricht als Reaktion auf diese Frage. Zum einen eben das eine Argument, Doping im Fußball bringt's nicht. Das ist einfach falsch.
Genau, das haben wir ja im Prinzip heute hoffentlich auch schon genügend widerlegt. Ich finde bei der Situation total kurios, dass Scholl ja komplett vorbereitet ist auf die Frage. Er hat den Senderablauf vor sich liegen. Er wusste genau, jetzt kommt die Frage und ich muss jetzt auch mal ein Statement dazu abgeben. Und dann haut er so einen Scheiß raus. Also ich finde, das ist gerade im Medienbereich, gut, klar, Scholl spricht auch immer mal ein bisschen freier, aber im Medienbereich bist du so gebrieft und geschult und hast deine Standardarbeiten parat. Aber wenn das Thema Doping zur Sprache kommt, dann scheitern so viele Fußballer daran, da irgendwie eine vernünftige Antwort rauszukriegen und vielleicht auch nur drei Sätze lieber zu sagen und dann nicht noch 10 weitere, die komplett irre sind. Finde ich schon großartig.
Ja. Was sagst du zu diesen Verharmlosungen, die er verwendet? Also einmal sagt er die Fußballer als Versuchskaninchen und auf dem anderen nur Medikamente für Kinder?
Ja, gerade das mit dem Medizinschrank ist absurd. Also was sind denn jetzt genau Medikamente für Kinder, die da irgendwie rumliegen? Und da gibt es ja bei Bayern dann auch die Parallele, dass man, wenn man sich an den Fall Breno erinnert, der damals sich geäußert hat, dass bei Bayern immer ein Medizinschrank mit allem möglichen Zeug drin lag und da klang es überhaupt nicht mehr verharmlosend, was da frei zugänglich waren für die Spieler. Wenn man das noch im Hinterkopf hat und er da einfach so ein Kinderzirkus draus baut, das ist komplett unglaubwürdig. Und dazu noch der Satz, wir mussten zigmal zu Dopingkontrollen. Wenn man sich die Dopingzahlen anguckt in seiner aktiven Zeit, die waren noch deutlich geringer als heute. Und heute schon, klar, als Nationalspieler noch ein bisschen öfter, aber sonst wirst wirklich nicht so oft kontrolliert. Wenn du dein ganzes Leben zusammenrechnest, deine aktive Karriere, dann ist das vielleicht die persönliche Wahrnehmung, aber nicht im Verhältnis zu anderen Sportarten.
Das heißt, wir haben jetzt als Reaktion von Verantwortlichen jetzt in diesem einen Fall eine ganze Palette an Argumentationsmustern, die immer wiederkehren. Ich kann noch ergänzen, Robin Dutt, der Sportdirektor vom VfB, hat auch noch in der ARD gesagt, im Doping, Zitat, völlig uneffektiv, weil wir eine Mischsportart haben, eine technisch-taktische Komponente haben. Der Spieler wäre mit Dummheit gestraft, würde er versuchen, sich darüber irgendwie zu optimieren. Er würde sich sicherlich nachher in der Leistung eher verschlechtern.
Ja, ähnliche Argumentation, ne? Also man kann's, ich hatte es gestern auf Twitter schon mal gemacht, so die typische Argumentationskurve, die einem jetzt immer begegnet, ist, glaube ich, so ungefähr die Reihenfolge. Erstmal, es gibt's überhaupt nicht Doping im Fußball. Dann der nächste Schritt dann, wenn das irgendwie, ja, komme ich jetzt nicht ganz dran vorbei, wurde jetzt was zu gesagt, dann wusste der Sportler davon nichts. Falls dann klar wird, der Sportler wusste es irgendwie doch, dann war es auf jeden Fall ein Einzelfall. Und dann das beliebteste Argument, was wir eben ja auch schon durchgekaut haben, ist, das war aber damals. Also warum müssen wir jetzt, ist es eine andere Zeit, wir leben jetzt irgendwie in der aktuellen Generation, jetzt gibt es das nicht mehr. Ja. Naja.
Warum ist das so? Ist das, weil einfach der Fußball des Deutschen liebstes Kind ist und wir alle eigentlich viel lieber, ich meine, wir wollen ja vielleicht auch lieber an Helmut Rahn denken, wie er aus dem Hintergrund schießt und nicht an irgendwelche Spritzen in der Kabine. Ist das der Grund, warum auch so solche Reaktionen auch einfach durchgehen? Also es wird ja nicht öffentlich wirklich kritisiert.
Ja, ich finde es gar nicht so einfach zu beantworten. Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, wie die Entwicklung damals im Radsport war, weil wir ja vorher genau dasselbe Phänomen hatten, gerade in der ARD, dem ja sogar die ARD Jan Ulrich Geld gezahlt hat mit richtig hohen Summen und Werbeverträge abgeschlossen hatte und sowas. Und da war es, also selbst in dem Moment, wo es eskaliert ist, hat es ja immer noch ein halbes Jahr mindestens gedauert, bis irgendwann Klartext gesprochen wurde, auch von TV-Seite aus. Wenn man die Kommentatoren, ich kenne die jetzt so ein bisschen vom Radsport, sieht, dann trauern die immer noch dem nach, was damals passiert ist. Sie würden am liebsten immer noch jeden Sommer in Frankreich das erleben, was sie sonst erlebt haben. Und im Fußball sind wir noch nicht so weit, dass der Schritt zwangsweise gehen musste. Ich glaube, da kommt man tatsächlich erst raus, wenn es irgendwie den großen gegenwärtigen Fall gibt. Und ich weiß noch nicht mehr, ob da Fuentes für ausreichen würde. Und ob da müssten wir jetzt schon langsam die Bombe platzen lassen, damit die Spieler auch noch aktiv sind und man davon sprechen kann. Dann hättest du plötzlich beispielhaft so Leute wie Xabi Alonso, die dann jetzt bei Bayern München plötzlich spielen und dann kommt was über den raus oder so. Dann ist irgendwie was möglich. Aber ich glaube, solange immer nur so nach und nach, immer wieder vereinzelt, in entfernten Ländern, untere Ligen und so ein paar Sachen öffentlich werden, ändert sich an dem Konstrukt erstmal nichts.
Was ich immer ganz interessant finde, ist gerade, wenn es um das Argument geht, Doping würde ja nichts bringen oder jetzt auch dann quasi die, also es gibt quasi die körperliche Argumentation, die Scholl fährt, also Doping bringt nichts, weil wenn du dir einen Prozentpunkt mehr Kondition gibst, dann hast du einen Prozentpunkt weniger Technik, sage ich jetzt mal so, wie in einem Computerspiel. Ja. Und dann gibt's die strukturelle, sportstrukturelle Argumentation von Robin Dutt jetzt beispielsweise, der eben sagt, es macht deshalb keinen Sinn, weil eben auch ganz viel Taktik und Technik im Fußball eine Rolle spielt. Das heißt, wir haben quasi, es wird ständig gesagt, es würde ja gar nichts bringen, die Leistung zu steigern, und gleichzeitig feiern wir uns alle ja aber dafür ab, wie toll sich der Fußball entwickelt hat. Wenn wir jetzt mal von den 70ern bis jetzt in die Gegenwart gucken, ist er viel dynamischer geworden. Mhm. Die Spieler laufen 12 bis 13 Kilometer. Das heißt, das Training hat sich definitiv verändert und da hat doch eine Leistungssteigerung stattgefunden.
Ja, klar. Ich meine, die Spieler laufen mindestens doppelt so viel und sie müssen viel öfter sprinten als damals. Plus das ganze andere körperlichen Faktoren, die auch dazu kommen. Und ich finde, wenn man jetzt Wenn wir jetzt vielleicht an dem Punkt sind, wo man die ganze Vergangenheit sich anschaut, wie sehr es dort immer schon Sachen bekannt geworden sind jetzt im Nachhinein und das bis in die heutige Generation reinnimmt, kann man sich auch die Frage stellen, warum sollte sich denn gegenwärtig irgendwas verändert haben, wenn die Personen von damals jetzt irgendwo noch im Sport aktiv sind und vielleicht genau die Vorbildfunktion auch einnehmen für die gegenwärtigen Sportler und dort die Konstrukte in den Mannschaften geschafft haben und das ganze Zusammenspiel. Es gab ja überhaupt keinen Anlass für einen Anlass für einen Reinigungsprozess in irgendeiner Form. Und den kannst du ja nur von außen durch einen Anstoß geben. Und den Punkt habe ich schon gesetzt.
Vielleicht abschließend möchte ich noch kurz einen Kommentar aus der SZ vorlesen. Ich glaube, vom Donnerstag war die Ausgabe von heute, genau. Habe es nur gestern schon runtergeladen, von Claudio Catuogno. Der hat geschrieben, als Reaktion auf die These von Robin Dutt, wer dopt, wird schlechter. Diese These ist so abenteuerlich, dass sie die Frage aufwerfen würde, wer hier tatsächlich mit Dummheit gestraft ist. Würde die These nicht gerade von vielen nachweislich klugen Vertretern des Fußballbetriebs auf allen Kanälen unters Volk gebracht? Das legt eher den Schluss nahe, dass hier jemand für dumm verkauft werden soll, der es doch längst besser weiß, das Fußballpublikum. Und das ist vielleicht der entscheidende Punkt, dass wir zwei und vielleicht auch die Hörer, die sich so einen Podcast anhören, vielleicht eher die Minderheit sind der Fußballinteressierten. Wir interessieren uns für solche Hintergründe und die breite Masse möchte dann eigentlich doch gar nicht genau wissen, was da war. Gut, jetzt lass uns dann nochmal jetzt von diesem aktuellen Fall ein bisschen wegkommen. Wir haben jetzt über die Rolle der Medien ein bisschen geredet. Ich finde, dass Mehmet Scholl einen ganz interessanten Punkt kurz angesprochen hat, über den wir noch nicht geredet haben. Er hat auf die vermeintlich vielen Dopingkontrollen verwiesen, die er hatte. Lass uns da nochmal ganz kurz sprechen. Wie funktionieren eigentlich Dopingkontrollen?
Ich kann ja mal erzählen, ich habe vor anderthalb Jahren ungefähr meine Dopingkontrolle begleitet beim Bundesligaspiel in Nürnberg. Gegner habe ich schon wieder vergessen, warum auch immer. Ich bin eigentlich total Fußball, das jetzt kommt wahrscheinlich ganz anders rüber. Ich bin sogar Fan von einer Mannschaft, von Borussia Dortmund, über die ich heute schon negativ gesprochen habe. Das nur zur Einordnung. Ich schaue mir sogar sehr viele Spiele an, die mir auch noch wirklich Spaß machen. Aber auf jeden Fall habe ich in Nürnberg damals ein Spiel begleitet, unter strenger Aufsicht vom DFB, also Rainer Koch vom DFB. Der Vizepräsident ist da mal mich.
Also als Journalist.
Als Journalist, genau, für Spiegel Online. Gibt es auch eine Reportage drüber, die ich dann später mal geschrieben habe. Und der Ablauf ist im Prinzip so, man muss unterscheiden zwischen Trainingskontrolle und Wettkampfkontrolle. Jetzt erstmal die Wettkampfkontrolle. Hast in drei Bundesliga-Stadien jedes Wochenende eine Kontrolle. Eine Kontrolle heißt, dass vier Spieler, also aus jeder Mannschaft zwei Spieler, kontrolliert werden. Das wird vorher ausgelost und erst kurzfristig bekannt gegeben. Also ich glaube, gefühlt innerhalb der letzten 24 Stunden vor Anpfiff, aber eigentlich ein bisschen näher dran am Anpfiff, so dass jede Mannschaft offiziell erstmal einen Raum vorbereiten muss, weil sie theoretisch eine Kontrolle erwarten können und sie erfahren dann eigentlich erst vom Anpfiff, dass ob ein Kontrolleur kommt oder nicht. So, das ist sozusagen die Reihenfolge erstmal. Dann läuft es so an, dass du einen hauptverantwortlichen Kontrollarzt hast, der sich dann in der Regel noch ein bis zwei Helfer dazu holt. Die versammeln sich da, besprechen jeweils mit einem Mannschaftsverantwortlichen, das ist oft der Teamarzt, kann aber auch irgendjemand anderes mit einer Befugnis sein, treffen die sich vorher und sprechen kurz alles nochmal den Ablauf ab. Dann gibt es Chaperons seit einigen Jahren, also seit dem Fall von der TSG Hoffenheim, wo es die Situation gab, dass die Spieler erst sehr spät zur Dopingkontrolle gekommen sind. Seitdem wurden die Chaperons verpflichtend eingeführt. Das sind sozusagen die Personen, die nach Abpfiff die Spieler in die Kabine begleiten. Die stehen am Anfang auch dabei, werden kurz gebrieft, denen wird gesagt, du bist heute für die Mannschaft zuständig, für die Heimmannschaft. Du achtest auf die Spieler der Auswärtsmannschaft. Dann läuft das Spiel. In der Halbzeitpause trifft man sich wieder. Und die Mannschaftsverantwortlichen, die beiden, ziehen dann Nummern aus einem Säckchen, wo sie nicht reinschauen können. Und das sind die Spieler, die dann kontrolliert werden sollen nach Anpfiff. Allerdings sehen sie in dem Moment noch nicht, welche Spieler das sind, sondern sie greifen nur zu und packen das dann in einem anderen verschlossenen Beutel. Und mal überlegen, habe ich jetzt einen Punkt vergessen? Nee, dann geht es, läuft. Achso, es werden immer noch zwei zusätzliche Spieler jeweils gezogen, falls dem einen tatsächlich mal passieren sollte, dass er sich so schlimm verletzt, dass er irgendwie auf dem Platz sich nicht mehr bewegt oder ins Krankenhaus um einen Helikopter transportiert werden muss oder so. Also so in diesen Maximalfällen kann man dann noch einer Probe entkommen, was jetzt gar nicht so einfach ist. Und dann gibt es so einen Moment, der, ich glaube, das ist so Viertelstunde vor Abpfiff, wo dann nochmal veröffentlicht wird, welche Spieler sozusagen heute kontrolliert werden müssen. Da stehen dann die Chaperons auch dabei. Und die gehen dann an den Spielfeldrand, warten, haben dann die Aufgabe, die ganze Zeit sich die Spieler, die kontrolliert werden sollen, die beiden im Auge zu behalten und mit dem Abpfiff sie dann auch möglichst nicht mehr aus dem Auge zu verlieren und von dort in den Dopingkontrollraum zu begleiten, was gar nicht so einfach ist. Da gibt es auch einige Anekdoten, die man da beobachten kann. Kann ich jedem mal empfehlen, sich, wenn man regelmäßig ins Stadion geht, zu schauen, wer eigentlich so Chaperon im Stadion ist. Das sind nicht selten Fans vom eigenen Verein, ehemalige Schiedsrichter oder Leute, die einfach sympathisieren mit dem Verein.
Grüße an Ed Lisas Welt, der auch schon als Chaperon unterwegs war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe von den Colinas.
Und ja, achso, ist das der Schiedsrichter, der dort spricht? Ich habe heute zum ersten Mal den Podcast tatsächlich gehört. Beim Leben fand ich ganz klasse, geht allerdings 3 Stunden, so wie unser heute hier fast. Und da hat er das, glaube ich, auch kurz erwähnt gehabt. Ja, genau, okay. Habe ich wieder was gelernt. Und genau, dann kann er das bitte in der Sondersendung auch nochmal gerne aus der Perspektive erzählen. Ich finde das ja total spannend. So, dann werden die im Kontrollraum begleitet, dann ist die Herausforderung für die Spieler, irgendwie Urin produzieren zu können und auch gar nicht so wenig. Da gibt es eine Mindestmenge, habe ich nicht mehr im Kopf, 50 Milliliter vielleicht, die sie sozusagen dann abgeben müssen. Also du hast dann einfach einen Schrank mit Getränken und trinkst dann so lange, bis es irgendwie funktioniert. Gibt es ja auch immer wieder Geschichten, dass dann irgendwie 4-5 Stunden da sitzen, wenn es übel läuft und die zu aufgeregt sind oder was weiß ich. Und dann gibst du deine Urinprobe ab. Urinprobe läuft so, dass du tatsächlich dann in den Raum reinbegleitet wirst und dir genau geschaut wird, dass du da nicht irgendwie was manipulierst. Und das wird dann auf 2 Becher verteilt und du versiegelst das dann selber, damit alles irgendwie auch klar ist. Nicht der Arzt hat irgendwie was unsauber gemacht oder so, sondern ich habe das als Spieler unter Kontrolle und es ist versiegelt, wird abgegeben. Seit dieser Saison gibt es auch Blutkontrollen in der Bundesliga im Wettkampf. Die gab es vorher nicht. Dadurch gibt es dann quasi noch mal ein bisschen aufwendigeres Prozedere, wobei das schnell geht. Nur einmal kurz pieksen und dann hat man das Blut. Das ist eigentlich einfacher als die Urinkontrolle. Und wenn die Kontrollen dann zusammen sind, wird das einem, also wird es gekühlt und einem Transportdienst gegeben. Der Transportdienst fährt zum Doping-Labor. Das ist in Köln oder Kreischer in Deutschland. Und dort werden die Proben analysiert und dann gibt es einen gewissen Zeitraum, bis wann das passiert sein muss. Da habe ich jetzt auch die ganzen Zahlen nicht mehr im Kopf, aber das ist so für Blut und Urin unterschiedlich zwischen 7 und 14 Tagen. Und dann gibt es ein Ergebnis und das alles anonymisiert ab dem Zeitpunkt. Also du hast immer nur eine ID sozusagen, die man später wieder zuordnen kann. Und die Ergebnisse werden dann automatisch vom Labor aus an die NADA, also Nationale Dopingagentur, und vor allen Dingen an den DFB gemeldet. Jetzt muss man wissen, dass das Besondere im Fußball ist, was nur in ein paar anderen Sportarten der Fall ist, dass der DFB zuständig ist für das sogenannte Ergebnismanagement. Das bedeutet, der DFB bestimmt erstmal, was dann passiert. Die NADA ist auch informiert, wenn es eine positive Probe gibt, aber das ist ein wichtiger, muss man im Kopf behalten. Der DFB entscheidet, was der nächste Schritt ist. Im DFB läuft es so, dass es dann einen kleinen Kreis gibt. Das ist dann vor allen Dingen wieder Rainer Koch, die darüber erfahren, ob es eine positive Probe gibt. Und dann können sie entscheiden, ob sie den nächsten Schritt innerhalb des Hauses zur Anti-Doping-Kommission gehen. So, und die Anti-Doping-Kommission würde dann darüber entscheiden, was machen wir mit dieser Person, wie gehen wir damit um.
Und warum dürfen die das entscheiden? Das muss doch unstrittig sein.
Ja, das ist für einer meiner
ein Sonderrecht,
genau einer meiner großen Kritikpunkte. Der DFB hat sich dieses Konstrukt geschaffen, weil sie gleichzeitig, das ist der zweite große Kritikpunkt, der Geldgeber sind für die Kontrollen. Also normalerweise ist es so, das ist in fast allen anderen Sportarten so, dass die NADA ein gewisses Budget pro Jahr hat, sich das auf die Sportarten aufteilt und dadurch bestimmt, wie viel kontrollieren wir in jedem Sport. Im Fußball funktioniert das so, dass der DFB komplett die Kontrollen bezahlt, also auch die Kontrollen, die NADA durchführt. Und durch die, dadurch, dass sie entscheiden können, wie viel Geld wir investieren, können sie natürlich auch entscheiden, wie viele Proben können überhaupt stattfinden. Ja. Das ist sozusagen das eine. Sie bestimmen, die können die Menge bestimmen und sie können auch danach den Ablauf bestimmen. Wobei man sagen muss, die NADA erfährt auch davon, wenn es eine positive Probe gibt. Das hatte ich ja vorhin erklärt. Ne? Es geht was nach ins Labor, zur NADA und zum DFB. Allerdings können sie sich erst in dem Moment melden, wo der DFB ein Urteil sozusagen die NADA darüber informiert, wie sie mit der positiven Probe umgehen. Und sie haben die Möglichkeit, sozusagen ein Vetorecht einzulegen und dann theoretisch auch ein Verfahren einzuleiten. Das gab es aber noch nie in der Geschichte.
Okay, also kurz noch, NADA ist die nationale Anti-Doping-Agentur. Ja. Wir wollen später noch mal ein bisschen über die Institutionen reden. Lass mich jetzt mal kurz so zusammenfassen. Also wir haben jetzt die Wettkampfkontrollen und du hast gesagt, es werden in 3 Bundesliga-Stadien an einem Spieltag jeweils 2 Spieler von jedem Team kontrolliert. Das heißt, wir haben 12 kontrollierte Spieler.
Ja, genau. In der zweiten Bundesliga ist dasselbe Verhältnis.
Von ja insgesamt 324, wenn ich jetzt nicht. Also ich glaube, man stellt ja einen 18-Mann-Kader. Ja. Okay. Hältst du das für eine, wie ist diese Quote im Vergleich zu anderen Sportarten? Ist die hoch? Ist die normal? Ist die
Also ich finde, in absoluten Zahlen gemessen sind das schon ganz schön viele Kontrollen, die sie da leisten müssen, ja. Aber im Verhältnis, wenn man schaut, wie groß ist eigentlich das ganze Gerüst Fußball, wie viele Spieler stecken dahinter, dann ist das eine ziemlich geringe Zahl. Wobei mein Kritikpunkt noch nicht mal ist, dass das im Wettkampf unbedingt zu wenig ist, weil wenn das so funktioniert, wie es kommuniziert wird, dass jeder irgendwie bereitstehen sollte, dass es eine Kontrolle geben könnte, dann ist immerhin schon mal so ein bisschen der Zeitraum vorm Spiel abgedeckt, dass du nicht direkt irgendwie vorher noch was machen kannst. Du weißt natürlich, mit Anpfiff dann spätestens heute wäre ich nicht kontrolliert oder wer könnte kontrolliert werden. Ich finde es insgesamt zu wenig, aber ich finde viel schärfer sind dann die Trainingskontrollen. Oder hattest du jetzt zum Wettkampf erstmal noch eine Rückfrage?
Nee, Wettkampf ist eigentlich klar, wenn mich mein Taschenrechner nicht belügt, dann sind es 3,7% aller eingesetzten Spieler oder im Kader stehenden Spieler, die pro Spieltag kontrolliert werden, mathematisch gesehen. Ja. Nee, aber dann lass uns zu den Trainingskontrollen kommen, weil da bin ich sehr gespannt, wie es da ist.
Genau. Im Training muss man immer unterscheiden zwischen Nationalspielern, die gehören sozusagen zu der Gruppe, die der besonders gefährdeten Sportler, heißt es, glaube ich, in der NADA-Definition, und so den anderen Spielern. Ich meine mit Nationalspielern nur die deutschen Nationalspieler, weil die nationale Doping-Agentur kann man nur für die eigenen Nationalspieler zuständig sein. Weil erstmal so der normale Alltagsspieler, der kann nur im Mannschaftstraining eigentlich kontrolliert werden. Der wird nicht zu Hause getestet. Okay. Also du hast schon mal einen sehr berechenbaren Zeitraum, wann bei dir jemand zur Kontrolle theoretisch vorbeikommen kann. Der Nationalspieler, bei dem ist es anders. Bei dem gilt dieses Prinzip, das man von anderen Sportlern auch kennt, dass du theoretisch, es gibt so einen kleinen Zeitraum mitten in der Nacht, wo keiner, glaube ich, klingeln darf. Aber sonst kann es sein, dass bei dir jemand vor der Haustür steht und du musst, du bist sozusagen meldepflichtig. Du musst in das sogenannte Adams-System eintragen, wo bist du jeden Tag unterwegs. Was ich so aus der Praxis gehört habe, machen das die Nationalspieler nicht selber, sondern dann spricht man eher mit dem Berater und schickt ihn dauernd SMS, wo man so unterwegs ist. Und der muss dann immer pflegen, dass man auch nicht irgendwie die Kontrolleure bei einem vor der Haustür stehen, man ist selber nicht da. Weil dann tritt der Fall ein, dass es einen sogenannten Mist-Test gibt. Und wenn du dreimal innerhalb von 2 Jahren, glaube ich, so einen Test bekommen hast, das gab es im Handball gerade einen prominenten Fall mit dem Krause, oder Kraus, dann gilt das wie ein Dopingfall sozusagen, also ein Dopingvergehen. Dann kannst du gesperrt werden dafür. Und beim Training läuft es dann auch so ab, dass es Urin und Blutproben gibt. Da kann man nicht so pauschal sagen, wie viele Spieler dann bei so einer Kontrolle wirklich kontrolliert werden. Da muss man sich dann die Gesamtzahlen anschauen. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich die jetzt mal nennen könnte. Ich kann die mal nebenbei raussuchen.
Das heißt aber quasi, wenn man so einfach nur mal so die Zeiträume anguckt, in denen eine Kontrolle möglich ist, dann ist das für jeden, der nicht Nationalspieler ist, nur während eines Bundesliga- oder auch Zweitligaspiels und während des Trainings oder im Umfeld des Trainings.
Genau, genau. Ja. Und zu der Quote, also ich hatte mal so eine Wahrscheinlichkeit im Ländervergleich ausgerechnet, dass ein Fußballer aus der ersten oder zweiten Liga, also wie oft der durchschnittlich pro Jahr kontrolliert wird. Da habe ich FIFA und UEFA, das sind quasi nochmal Special-Geschichten, nicht mit reingerechnet. Und in Spanien lag die Wahrscheinlichkeit da bei einem, also bei eins. Du wirst einmal pro Jahr durchschnittlich kontrolliert. Deutschland bei 1,2 und Italien bei 2,2. Vergleich Türkei zum Beispiel 1,15, also auch irgendwie oben bei den Ligen mit dabei. Und wenn man jetzt mal schaut, wer so ganz unten war, Schweiz zum Beispiel 0,14, es ist Tschechien 0,07, Wahrscheinlichkeit, dass du einmal pro Jahr irgendwie durch deine nationalen Kontrollinstanzen kontrolliert wirst.
Okay, und dann muss man ja jetzt, wenn man jetzt dann so ungefähr sich vorstellen kann, was ist so die Wahrscheinlichkeit, mal kontrolliert zu werden, dann muss man ja noch wissen, wie wirken denn die verschiedenen Dopingmittel? Also ist das jetzt so wie Alkohol, der sich innerhalb von 24 Stunden mit 0,1 Promille pro Stunde absetzt, so im Durchschnitt? Kann man das für die einzelnen Wirkstoffe grob sagen? Über welche Zeiträume reden wir da?
Ja, es ist wirklich komplett unterschiedlich. Und vor allem kann man das auch nicht pro Substanz sagen, sondern auch immer die Art der Dosierung und der Methode spielt eine Rolle. Also man kennt es aus anderen Sportarten, dass die Mikrodosierungen beim Doping mal eine größere Rolle spielen, weil du viel mehr in der Lage bist, auch sehr exakt zu bestimmen, wie viel du dir zuführst und dadurch auch Grenzen erkennen kannst. Wenn du in deiner Sportart, es gibt ja Sportarten, wo du so einen sogenannten Blutpass hast und dann darfst du bestimmte, dürfen deine Blutwerte bestimmte Grenzen nicht überschreiten. Du kannst ziemlich genau dich an die Grenze randopen und so, solche Geschichten. Ich denke, sowas wird im Fußball auch passieren. Da ist das ein bisschen schwierig zu sagen. Wenn du jetzt so das klassische EPO nimmst, dann könntest du nicht direkt vom Wettkampf nehmen, wenn dann wirklich auch auf EPO am Ende die Probe analysiert wird. Es sei denn, du nimmst, es gibt mittlerweile zig verschiedene EPO-Möglichkeiten und du arbeitest mit ganz neuen Möglichkeiten. Dann gibt es noch dazu, das macht es auch nochmal schwierig, die Möglichkeit, nochmal andere Dopingmittel zusätzlich zu nehmen, die wiederum dazu dienen sollen, das eigentlich Dopingmittel zu verschleiern. Da gibt es auch viele, viele Klassiker. Und so hast du halt verschiedene Kombinationen, aber grundsätzlich, darauf zielt ja die Frage nicht ums hinaus, kann man sagen, dass gerade im Training und in so bestimmten Phasen, wo du nochmal in der Lage sein möchtest, dir zusätzliche Ausdauer und Muskelkraft anzutrainieren, also außerhalb des Wettkampfes, du dann auch die meiste Zeit hast, oder die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass du in der Zeit auch kontrolliert wirst.
Ja. Und es gibt ja durchaus Doping, was jetzt nicht nur so wirkt wie Aufputschmittel, wo du vorhin schon als Beispiel genannt hast, mit 15 aufputschenden Minuten. Ich meine, da weiß ich ja dann gut, das könnte ich dann nur zum Spiel nehmen und dann ist aber auch die Gefahr, dass ich kontrolliert werde. Aber es gibt ja Doping mit langfristigen Effekten, wo das durchaus auch Sinn machen kann. Ich sage jetzt einfach mal im Sommer das etwas geringere Risiko, getestet zu werden, einzugehen. Und das wirkt sich dann trotzdem noch im Laufe der Saison aus.
Genau. Und also nehmen wir mal ein Beispiel Eigenblutsdoping zum Beispiel. Das also das, was rund um Fuentes praktiziert wurde, das ist eine Sache, die tatsächlich auch gegenwärtig noch nicht nachweisbar ist. Also wenn du musst quasi auf frischer Tat abtappt werden oder deine Blutbeutel müssen immer noch irgendwo rumliegen. Und die Sache wirkt sich tatsächlich über 2 bis 3 Tage aus. Also da kannst du gerade wenn man vor ganz großen Turnieren schaut, Weltmeisterschaften zum Beispiel, da war es in den letzten Jahren immer so, dass es immer so einen großen Generaltest gab für alle Mannschaften, also immer an unterschiedlichen Tagen, wo dann die ganze Mannschaft mal kontrolliert wurde. wenn du den einmal überstanden hattest, konntest du ziemlich sicher sein, dass jetzt erstmal, dass du erstmal nicht kontrolliert wirst, außer die Nada reist irgendwie in sonst wo entfernte Land und pickt dich dann nochmal heraus. Da hast du eigentlich einen ziemlich berechenbaren Zeitraum gehabt, wo du irgendwie was machen konntest. Ich wollte noch einen Punkt kurz loswerden, bevor ich den komplett vergesse. Man muss auch noch unterscheiden, deshalb weiß ich nicht, ob ich den Punkt gerade schon deutlich gemacht habe. Also im Training die Kontrollen immer Nada. Also die Leute, die da hinkommen, sind von der Nada beauftragt. Und Wettkampf bislang immer, das wird sich nach dem Sommer ändern, der DFB selbst. Also da kommen schon DFB-beauftragte Ärzte hin, die dort kontrollieren. Das, was auch jetzt nicht unbedingt ein Argument für Unabhängigkeit ist. Es gibt jetzt allerdings für dieses Jahr einen neuen Code, Anti-Doping-Code von der Welt-Anti-Doping-Agentur, also WADA. Und der darin steht, dass alle Sportarten jetzt umstellen müssen, dass tatsächlich die nationalen Kontrollinstanzen dann auch im Wettkampf kontrollieren. Deswegen, der DFB verkauft das gerade ein bisschen als PR-Maßnahme, dass sie jetzt noch unabhängiger werden wollen, aber sie sind verpflichtet dazu, dass sie dann quasi ab Sommer dann die NADA komplett unterwegs ist. Und jetzt nochmal zum Argument davor. Natürlich bestimmt der DFB aber weiterhin, wie viel Kohle die NADA dafür bekommt. Und gerade im Wettkampf ist es extrem aufwendig für die NADA und also auch eine finanzielle Belastung, da so umfangreich kontrollieren zu können, wie der DFB das vielleicht mit dem eigenen Netzwerk jetzt machen konnte in der Vergangenheit, bin ich sehr gespannt, auf wie viele Kontrollen die da pro Jahr kommen werden. Gerade wenn sie, also du hast im Wettkampf von der ersten Liga bis zur Regionalliga im Wettkampf Kontrollen und dann noch sowas wie bei der A-Junioren und Frauen-Bundesliga und so und DFB-Pokal. Und darunter ist nur ganz, ganz, ganz vereinzelt. Und allein das Liga-Netzwerk abzudecken und überall Kontrollen ankündigen zu können, ist ein Riesenaufwand für die NADA in Zukunft. Mhm.
Da werden wir später auch noch mal kurz drüber reden, über welche Summen wir da eigentlich aussprechen. Lass jetzt noch mal kurz zur Bundesliga zurückkommen. Wir haben ja vorhin schon angesprochen, dass es schon Drucksituationen gibt, mit denen sich erklären ließe, dass man zu Doping greift. Und ein Aspekt, den du vorhin auch selber genannt hast, sind aufgetretene Verletzungen zum Beispiel, Verletzungen oder Schmerzen, die einem hindern können, zu spielen. Und da wächst natürlich der Druck auf den Spieler, möglichst schnell wieder fit zu werden. Wie sieht's denn mit Kontrollen im Reha-Betrieb aus bei verletzten Spielern?
Du meinst richtig in Krankenhäusern oder einfach nur in der Zeit, wo der Spieler verletzt ist?
In der Zeit, wo der Spieler
da gelten dieselben Wahrscheinlichkeiten, die wir jetzt gerade schon durchskizziert haben. Also einfach sozusagen die Trainingszeit. Da die Frage finde ich spannend, kann ich im Einzelfall gar nicht beantworten. Wenn der Spieler jetzt ganz entfernt irgendwo seinen Reha-Betrieb durchgeht, dann, kann ich schon ein bisschen antworten, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass er dann auch kontrolliert wird von der nationalen Kontrollinstanz. Wenn ein Spieler seinen Arzt hat, der im Ausland irgendwo tätig ist, kann sein, dass irgendwer ihm hinterherreist oder er, wenn er Nationalspieler ist, dann auch dort in dem Land von seiner Instanz kontrolliert wird. Aber du bist viel schwieriger zu erreichen. Die Phase an sich ist aber natürlich total interessant. Du möchtest ja möglichst schnell wieder auf dem Platz stehen. Gerade Muskelaufbau, wenn du lange verletzt bist, auch deine konditionelle Aufbau, da bringt es dir enorm was, wenn du dir da irgendwie nochmal einen zusätzlichen Schub geben kannst.
Und du bist natürlich sowieso in der Situation, wo du Medikamente zu dir nehmen musst und auch Behandlungsmethoden über dich ergehen lässt. Da rutscht man da dann vielleicht auch leichter rein, ohne das jetzt verharmlosen zu wollen. Welche Rolle spielen denn Schmerzmittel an dem Punkt? Gilt das als Doping?
Die normalen Schmerzmittel, also da gibt's eine große Diskussion drüber. Es gibt mehrere Forscher, die sagen, na, eigentlich müssten wir Schmerzmittel als Doping gelten lassen, weil einfach auch die Hemmschwelle komplett sinkt, wenn ich viele Schmerzmittel zu mir nehme und es ja auch unterschiedliche Dosierungen von Schmerzmittel gibt. Aber grundsätzlich gilt erstmal Schmerzmittel kein Doping. Es gibt dazu aber sehr spannende Studien seitens der FIFA selbst, also tatsächlich in dem Fall auch mal von dem eigenen Verband und WM 2010. Ich weiß nicht, ob das vielleicht gibt es mittlerweile schon aktuellere. Aber da war es so, dass die FIFA eine Umfrage gemacht hat. Also die hatten den Zugriff sozusagen auf die medizinischen Daten, was die Spieler dann wirklich alles so bekommen haben. Und da war deren Ergebnis, dass 60% der Spieler während des WM-Turniers mindestens einmal zu Schmerzmitteln gegriffen haben. und 40% der Spieler vor jedem Spiel Schmerzmittel genommen haben. Und das von wirklich offizieller Seite, da sind keine Zahlen, die irgendwie hochgedreht wurden. Das ist ein akutes Problem auf jeden Fall im Leistungssport, besonders im Fußball und besonders in den Phasen, wo du am Ende der Saison stehst. Ich nehme da am liebsten mal das Beispiel Bastian Schweinsteiger, wenn man sieht, wie der in den letzten Jahren immer irgendwie es noch durch die Turniere geschafft hat, durch seine großen Highlights in seiner Karriere, die in der Regel am Ende der Saison stattfinden, und danach dann verletzt war und erstmal kaputt am Boden lag für ein paar Monate manchmal, dann sieht man schon, kann man erahnen, was er vorher alles mit seinem Körper angestellt hat.
Aber Schmerzmittel ist jetzt quasi kein sportjuristisches Problem, sondern eher ein medizinisches, dass man sagt, es ist nicht gesund, seinen Körper quasi die natürlich gegebenen Schmerzgrenzen zu nehmen und dadurch Raubbau am eigenen Körper zu betreiben. Das ist quasi das Argument gegen
Schmerzmittel. Genau.
Gut, und gleichzeitig erfreuen wir uns alle natürlich daran, dass eben, wenn du jetzt schon Schweinsteiger ansprichst, eben jener im WM-Finale nach jedem Trip nochmal aufsteht.
Ja, klar.
Zwiespältige Sache, aber sehr interessante Zahlen und wahrscheinlich dann auch die häufigste Form der Medikamenteneinnahme im Profisport und auch im Fußball.
Ja, stimme ich dazu.
Jetzt fällt ja generell auf, wenn ich mir das Kreuzband reißen würde, dreimal auf Holz geklopft, dass das nicht passiert, während ich hier am Computer sitze. Ist jetzt nicht gerade Hochrisikozone, ich gebe es zu. Wenn ich mir das Kreuzband reiße, dann bin ich ein paar Monate außer Gefecht, und zwar viele Monate. Wenn sich ein Profisportler das Kreuzband reißt, dann sind die manchmal erstaunlich früh wieder zurück. Wie lässt sich das erklären? Ist es einfach nur, weil sie den Zugriff auf die bestmöglichen Ärzte haben, oder gibt es da auch Vermutungen, dass in dem Bereich auch Doping oder Behandlungsmethoden in der Grauzone eine Rolle
spielen? Ja, also da bin ich mir ganz sicher, weil das ja ein wesentlicher Aspekt ist, einfach wie früh kannst du wieder auf dem Platz stehen, kommst du schnell wieder in eine Mannschaft rein, der ganze Konkurrenzdruck. Also da gibt es ganz natürliche Erklärungen, warum man da versucht, irgendwie das Maximum zu gehen. Und wenn in anderen Bereichen, also da, und dazu, du wirst eh schon medizinisch behandelt, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, der Übergang ist gar nicht mehr so groß, dann irgendwie was anderes noch dazu zu bekommen. Viele Spieler lassen sich mit Spritzen behandeln. Also von der Wohlfahrt weiß man das ja auch, dass er immer sehr auf schnelles Spritzen setzt. Und ich bin mir sicher, dass viele auch einfach nicht komplett aufgeklärt werden oder auch nicht aufgeklärt sein wollen, was am Ende sie dann alles bekommen in dem Moment. Dir geht es dann darum als Spieler, wann bringt mich der Arzt in 2 Wochen wieder auf den Platz, oder soll ich da auf meinen Körper hören und mehrere Monate warten? Ich habe mich damit auch mit Bundesliga-Ärzten schon drüber unterhalten. Man hört auch von deren Seite aus, dass die ja selber auch ein Problem zum Teil mit haben. Das gilt nicht für jeden. Ich glaube, ein paar Leute machen sich auch nicht so einen Gedanken. Aber die Ärzte haben natürlich auch einen Druck, dass geschaut wird, wie schnell kriegt unser Arzt hier in der Mannschaft die Leute wieder auf dem Platz und wie sieht das in anderen Vereinen aus. Und wenn wir da immer irgendwie scheinbar nach derselben diagnostizierten Verletzung 2-3 Wochen mehr brauchen, ist das schon komisch. Vielleicht sollten wir uns mal umschauen, ob es noch wen anders gibt. Das ist, ja, klar, spielt eine totale Rolle.
Sieht man ja auch gerade, du hast jetzt Müller Wohlfahrt angesprochen, vielleicht können wir über ihn noch ein paar Worte verlieren. Er steht ja auch deshalb auch im Fokus, weil wir hier genau diesen Fall haben, dass Pep Guardiola ganz offensichtlich, zumindest laut des Buches, das über ihn erschienen ist, sehr unzufrieden ist mit der Art und Weise, wie bei den Bayern mit den Spieler behandelt werden. Und jetzt im Fall Thiago ist das ja auch eskaliert und der ist zu spanischen Ärzten gegangen. Wie ist denn die Person Müller Wohlfahrt einzuschätzen, jetzt aus der Sicht, aus der du arbeitest?
Ja, wir haben uns mit Müller Wohlfahrt auch schon ausführlich auseinandergesetzt und auch seinem Anwalt, als wir zuletzt darüber berichtet haben. Aber es ist nichts passiert, nur ein paar Drohungen. Ich finde es einerseits extrem faszinierend zu beobachten, was Müller-Wulff hat alles so auslösen kann in der Bundesliga, wie alle möglichen Sportler aus aller Welt, aber auch gerade im Fußballbereich aus der ganzen Liga zu ihm hinreisen. Und ich finde es auch interessant, wie Mannschaften es zulassen, dass ein Arzt so viel Bescheid weiß über die wichtigsten Spieler in der Bundesliga, obwohl er für einen Konkurrenzverein zuständig ist. Dazu ist Müller-Wulff halt auch in der Nationalmannschaft schon seit Jahren einer der maßgeblichen Ärzte. Müller-Wulff hat selber niemand, der operiert, aber jemand, der die Diagnosen stellt und halt einfach die gerne spritzt. Dazu verwendet er noch vor allen Dingen dieses eine Mittel, was man von ihm kennt, weil er auch gern drüber spricht, Actubigin, Mittel, wo es auch, stand zwischendurch mal auf der Dopingliste auch, ganz, ganz kontroverse Diskussionen gibt, was es jetzt auswirkt, vielleicht auch nur Placebo, da hört man ganz, ganz unterschiedliche Meinungen zu. Und ich finde es einfach bemerkenswert, wie viele Spieler diesem einen Arzt vertrauen. Und das ist so gegen mein Grundverständnis, dass es so eine Person geben kann, die alles kann und da wirklich der absolut Beste drin ist. Daran glaube ich einfach nicht. Ich kann mir das nur so erklären, dass ich das in den Jahren über halt solche Vertrauensgespräche, Empfehlungen und so entwickelt hat. Und er hat da seine Methoden, womit er schnell Leute wieder auf den Platz bringt. Das ist ja das, was dann weitergegeben wird. Der hat mich wieder fit gemacht. Ich war schon bei allen anderen, da hat es irgendwie nicht funktioniert, aber jetzt konnte ich da wieder laufen. Und damit hat er Erfolg. Der Kritikpunkt von Guardiola ist ja vor allen Dingen, wenn ich das richtig sehe, dass er sich einen Arzt wünscht, der an seinem Platz einfach vor Ort ist. Müller-Wulff hat selbst ja seine große Klinik in München im Zentrum. Und das ist einfach ein Weg ist und so kennt er das nicht aus der Vergangenheit. Du hast normalerweise deine Leute, die irgendwie, wenn jemand auf dem Platz umknickt, die dann auch wirklich die Fachmänner sind, um das diagnostizieren zu können. Jetzt hat das Müller-Wulff hat er geschickt gelöst, indem sein Sohn, den er da immer schon ausgebildet hat, jetzt der sozusagen der Vorortarzt ist beim FC Bayern, wenn ich das die letzte Berichterstattung so richtig mitbekommen habe. Also Kilian Müller-Wulff hat. Und dadurch werden wir uns noch lange, viele Jahrzehnte wahrscheinlich mit dem Thema Müller-Wulff hat auseinandersetzen können, was ich eigentlich wieder ganz nett finde. Ich finde die Entwicklung bei Bayern gerade ganz charmant. Kann man sich mit dem Thema noch ein bisschen länger auseinandersetzen.
Und jetzt, also beim Dr. Müller-Wulff hat nur, um quasi alle Hörer mit ins Boot zu holen, da gehen Sportler ein und aus. Also nicht nur eigentlich alle deutschen Nationalspieler und großen Bundesliga-Stars, sondern auch Usain Bolt, glaube ich, war bei ihm. Und so in der Kategorie Sportler ist.
Und nicht nur Sportler, sondern auch Promis. Ne? Also die ganzen Bayern, von Stoiber über sonst wen, das sind auch regelmäßige Praxisbesucher, also auch eher sehr enge. So das Machtnetzwerk in München ist auch vertraut mit ihm und dazu auch so Leute wie Bono, der extra angereist kommt und so. Also der hat schon, das hat er schon clever aufgebaut.
Das heißt quasi, ich will jetzt, sollte hier irgendein Anwalt zuhören, ich möchte überhaupt nicht sagen, Müller-Wulff ist wie Fuentes, aber er hat sich ein ähnliches Netzwerk aufgebaut, allein an Klienten, die ein- und ausgehen in der Praxis. Also wir haben hier wieder so einen Arzt, bei dem es sich zentriert.
Genau, und wenn man vielleicht ist da besser mit der deutschen Geschichte einen vorsichtigen Vergleich anzustellen. Früher war das halt in Deutschland Klümper. Zu Klümper sind auch wirklich alle möglichen Menschen hingereist. Ich habe schon, also selbst so Leute, um mal einen Namen zu nennen, Fritz Sörgel. Fritz Sörgel ist quasi einer, der jetzt immer wieder angerufen wird, so als Dopingkritiker, ein Chemiker, der in Nürnberg wohnt. Und der sitzt auch in dieser Untersuchungskommission, der also die Doping-Vergangenheit in Freiburg aufarbeitet. Und selbst der sagt, ich war früher auch, man ist halt zu Klümper gefahren, und wenn man irgendwie nicht mehr weiter wusste. Und so hörst du das so breit. Und das Phänomen ist erstmal das gleiche bei Müller-Wulff. Die haben sich so ein bisschen abgelöst. Müller-Wulff hatte irgendwann auch mal gesagt im Spiegel-Interview, dass er bei also richtig rumformuliert, der Spiegel hat ihm gesagt, er hätte ja mal gesagt, dass er bei Klümper auch gelernt hat, und dann hat Müller-Wulff hat das bejaht. Ich bin vorsichtig geworden in den Formulierungen bei Müller-Wulff. Ja.
Mai, oh mai. Gut. Lass uns mal noch vielleicht kurz zumindest auf einen Aspekt kommen, den wir jetzt komplett am Rand gelassen haben. Einfach nur, weil das auch zum Thema Doping im Fußball gehört. Du hast gesagt, wir haben Kontrollen von der ersten Liga bis runter zur Regionalliga und darunter nur punktuell. Gibt es Erkenntnisse darüber, welche Rolle Doping im Amateursport spielt?
Also es gibt da Leute, die sich damit beschäftigt haben, aber meines Wissens gibt es jetzt nicht die große, allumfassende Studie, dass man da wirklich groß mit Zahlen hantieren kann. Was aber da immer so rauskommt, ist, das können die Leute, die selber regelmäßig kicken, wahrscheinlich sogar noch viel besser bewerten als ich, weil ich nie im Verein gespielt habe. Aber ich kenne das nur durch Gespräche mit Leuten, die im Verein sind und durch solche Leute, die sich damit beschäftigt haben, dass du halt schon so einen Bereich hast, gerade Schmerzmittel, wirklich auch extrem, also alle Leute, die ich irgendwie kenne, die im Verein sind, haben immer wieder Situationen, wo sie sich auch vorm Spiel auch präventiv sozusagen Schmerzmittel zwischendurch reinziehen und dann so Einstiegsdoping, würde ich das mal nennen, was schon auf der Dopingliste steht, was einem aber schon mal helfen kann. Also gerade wenn du vom, es gibt da den einen Froböse, heißt er glaube ich mit Nachnamen, der sich viel damit beschäftigt hat, mit Doping in Fitnessstudios, aber in Verbindung auch mit Leuten, die gleichzeitig im Fußballverein sind. Und da kam viel raus, Stimulanzien, also auch wieder so auch Koffeinzeug und MDMA und so solche Sachen, dass das dann schon gern von den Fitnessstudio-Ringen dann irgendwie auch in die Ligen mit reingetragen wird. Und ich vielleicht kann man das auch so ein bisschen sehen, was so Asthma-Spray in anderen Sportarten ist als Einstieg, dass man das irgendwie mal nimmt und denkt, ach, ein bisschen besser atmen beim Laufen oder Radfahren oder so, ist ja gar nicht so schlecht. So mache ich das mal weiter. Sind dann vielleicht solche ersten Stimulanzien, die man zu sich nimmt. Ich glaube, dass das ziemlich verbreitet ist. Würde mich aber freuen, wenn man das mal ein bisschen härter und noch tiefer bekommen würde.
Jetzt bringt mich das eigentlich dann auch gleich zu dem Punkt, über den ich auch noch ganz gerne mit dir reden wollte, nämlich die Institutionen, die hier eine Rolle spielen. Denn der Amateursport liegt ja dem DFB laut eigener Aussage sehr am Herzen. Und jetzt habe ich von dir schon erfahren, der DFB ist der wesentliche oder der Geldgeber für die nationale Anti-Doping-Agentur. Da müsste doch eigentlich dem DFB auch daran liegen, auch im Amateursport Kontrollen durchzuführen.
Es wird vereinzelt auch getan, man muss nur schauen, dass die Zuständigkeiten dann auch zum Teil dann auf die Landesverbände einfach übertragen werden. Und da sind die Landesverbände hätten auch die Möglichkeit zu kontrollieren, aber es ist natürlich auch echt ein finanzieller Aufwand. Also muss man sich schauen, die verdienen unterschiedlich viel die Verbände. Der DFB hat oft garantiert genug Geld, um da noch tiefer und mehr zu machen. Dafür machen sie einfach einen zu fetten Umsatz jedes Jahr. Bei den Landesverbänden kenne ich mich mit den Zahlen gar nicht aus, was für die möglich wäre. Ich glaube, wenn es da mal so eine umfassende Studie zu geben würde und man die Fakten auf dem Tisch hat, das ist das Problem, dann würde da auch noch mal mehr passieren. Solange hat man da erstmal keinen Anlass, was ja schon irgendwie darum geht, den eigenen Profisport erstmal reinzuhalten. Aber vielleicht die Vergleichszahlen, die ganz interessant sind. Ich hatte mal so eine Umfrage bei den ganzen 15 Nationen ungefähr gemacht in Europa, wie das so mit Dopingfällen aussieht und anderen Parametern. Und in Portugal, ich glaube, es war für die letzten 10 Jahre, habe ich abgefragt, wie viele Dopingfälle es gab. In Portugal kam dann die Zahl raus, dass 103 Dopingfälle, also offiziell bestätigte Dopingfälle, in den etwa letzten 10 Jahren gab in Portugal. Und habe da ein bisschen länger mich mit den unterhalten und die kontrollieren deutlich tiefer. Dadurch haben die tatsächlich dann auch diese Ausschläge. Ja, im Vergleich dazu übrigens in Italien in denselben Zeitraum gab es 56 Dopingfälle, die schon mal so zusammengefasst sind. Frankreich 42, in Deutschland ist dann ein bisschen tiefer. Nochmal kurz, warum ein paar Fakten, warum Fußball gedopt wird. Ja.
Und über welche Summen reden wir jetzt, wenn es darum geht, dass der DFB die NADA finanziert? Du hast schon angedeutet, dass es teuer ist. Du hast jetzt auch gerade gesagt, dass sich die Landesverbände zum Beispiel das gar nicht leisten könnten. Kann man sagen, wie viel eine Dopingkontrolle kostet? Oder
schwierig.
Grob einen Rahmen, was die NADA an Geld zur Verfügung hat?
Ja, Ich suche mal gerade, wenn du Lust hast und noch eine Anekdote im Kopf hast, kannst du das überbrücken. Ich suche mir gerade mal die aktuellen Zahlen.
Mit den Anekdoten ist es natürlich schwierig, aber ich muss sagen, dass ich einen wahnsinnigen Respekt davor habe, dass du allein alles, was du mir jetzt erzählt hast, im Groben im Kopf hast. Ich komme allein mit den Namen immer wieder durcheinander. Es wurden auch bei Twitter einige Namen uns genannt. Über die meisten haben wir schon gesprochen. An dieser Stelle auch schon mal herzlichen Dank für all das Feedback, was wir bekommen haben.
Und dir nochmal danke für die Brücke. Also ich habe jetzt die alten Zahlen, die galten sozusagen bis zu Anfang der letzten, zu Beginn dieser Saison, da wurde nochmal ein bisschen aufgestockt. Da wurde gesagt von DFB-Seite aus, dass sie der nahe 800.000 Euro pro Jahr geben. Davor waren es 700.000 Euro und 800.000 Euro insgesamt für Wettkampf und Training in den Anti-Doping-Kampf investieren. Im Verhältnis, wenn man schaut, was für eine Summe der Deutsche Fußballbund und jedes Jahr irgendwelche Bilanzen präsentiert werden, ist das wirklich ein ganz, 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 ganz kleiner Prozentteil. Das heißt, dass ungefähr, könnte man sagen, also 2014 so ungefähr 500 Kontrollen konnte die NADA machen im Training. Das ist so die Zahl, mit der man, glaube ich, gut kalkulieren kann. Kann man dann runterrechnen, was das bedeutet. Wir haben ja vorhin schon so ein bisschen gesagt, wie die Wahrscheinlichkeit ist. Ist nicht besonders hoch.
Ja. Okay, und vielleicht, um das ins Vergleich zu setzen, ich habe gerade gefunden, 25,7 Millionen Euro hat der Deutsche Fußballbund allein bei der WM an Prämien erhalten.
Ja, das ist so eine Ansage.
Da sind jetzt nur die WM-Prämien und noch nichts anderes, das nur mal im Vergleich zu den 800.000. Und woher kommt jetzt dieses, ich sag mal in Anführungszeichen, spannende Konstrukt, dass der Verband sich, also die eigene Kontrolle finanziert? Ist das unüblich oder ist das üblich im Sport?
Das ist üblich in den Sportarten, die ein bisschen Kohle haben. Also das ist einfach historisch erstmal bedingt. Der DFB ist ja unabhängiges Organ, ist da nicht zu verpflichtet. Und solange du nicht gezwungen wirst durch irgendwie sowas wie die Regularien von der Welt-Anti-Doping-Agentur, gibt es ja erstmal keinen Grund, das zu ändern. Die anderen Sportarten, wie gesagt, die freuen sich darüber, dass sie selber sich nicht das noch mitfinanzieren müssen. Und deswegen allein geht es dann schon in die NADA, wobei es auch ein paar andere Sportarten gibt, wo die Kontrollen zwar von der NADA durchgeführt werden, aber dann dieses Ergebnismanagement, was ich noch viel wichtiger finde, dann wieder beim Verband liegt. Gibt es auch nicht so viele, findet man aber alles auf der Webseite von der NADA, wenn man sich das mal intensiver anschauen möchte. Im Tennis ist zum Beispiel auch so ein Fall, wo das Ergebnismanagement beim Verband liegt.
Es ist schon ein wunderbares Wort, Ergebnismanagement. Ich musste gerade ganz kurz wieder eine halbe Stunde zurückspulen, um mir überhaupt vor Augen zu führen, dass es darum geht, was passiert mit dem Ergebnis der Dopingtests, was passiert dann.
Genau.
Wer darf da was machen? In dem Zuge hast du ja dann auch schon Rainer Koch angesprochen und ich glaube, das Wort Anti-Doping-Kommission ist auch schon kurz gefallen. Willst du mir noch kurz erklären, was hat es damit auf sich?
Genau, es gibt beim DFB diverse Kommissionen und für den Dopingbereich sind besonders zwei Kommissionen interessant. Die Sportmedizinische Kommission, die entscheidet aber mehr so um grundsätzliche medizinische Fragen und für die Doping-Geschichte ist dann die Anti-Doping-Kommission interessant. Die Kommission ist dafür zuständig, über die Doping-Sperren zu entscheiden. Das ist sozusagen das Gremium, was dann das Urteil spricht, den Spieler anhört und so die ganzen Geschichten. Wie gesagt, diese Vorstufe ist wichtig, dass aber erstmal in der Regel das Büro von Rainer Koch mit seinen zwei Mitarbeitern darüber entfährt und er entscheidet, kann dann sozusagen ein bisschen auch entscheiden, ab welchem Moment er die Anti-Doping-Kommission einbindet. Das würde er
auch Vorsitzende der Kommission und gleichzeitig sitzt er auch im DFB-Präsidium, um das quasi
genau, so genau, ist Jurist, ist Vizepräsident, also der ist schon gut verdrahtet. Der würde selbst das jetzt auch nicht so beschreiben, wie ich es gerade mache, aber ich habe mich mit dem länger unterhalten, als wir das letzte Mal in Nürnberg getroffen haben. Da hat er das mir auch deutlich gegenüber gesagt. Erstmal reden die dann, dann kommt die Anti-Doping-Kommission. So, und jetzt ist ja immer interessant, wer sitzt in solchen da drin. Jetzt schaue ich mal, ob ich die aktuelle Liste habe.
Ich kann
dir hast du die gerade geöffnet?
Lassen, ja.
Genau, also ich sage so ein paar, die ich im Kopf habe, dann kannst du ja vielleicht ein bisschen ergänzen. Also drin sitzt auf jeden Fall der Tim Meyer, das ist unser Hauptnationalmannschaftsarzt mittlerweile. Also Müller Wohlfahrt ist ja mehr in den Hintergrund gerückt. Spannend ist auf jeden Fall der Name.
Moment mal, ganz kurz nochmal. Da sitzt der aktuelle Nationalmannschaftsarzt mit drin.
Genau.
Und wird diese Kommission auch über gedopte Nationalspieler entscheiden?
Ja.
Okay. Okay, keine weiteren Fragen. Dann kannst du weitermachen.
Wer auch noch drin sitzt, ist der ehemalige Arzt der Nationalmannschaft, Wilfried Kindermann. Da gab es auch eine Frage bei Twitter oder eine Bitte, dass wir doch solche Leute nochmal ins Gespräch bringen. Der ist aufgetaucht im Zuge, also diverse Male in der Vergangenheit mit sehr provokanten Äußerungen zu Dopingfreigabe und da schadet doch das Medikament nicht und so solche Sachen. Und da vor allen Dingen, soweit ich es richtig im Kopf habe, rund um diese, es gab ja die letzte große Berichterstattungswelle rund um Fußballdoping war, als dieser Bericht zur Dopingvergangenheit in Westdeutschland veröffentlicht wurde. Das ist jetzt schon wieder ein paar Monate her. Da ist er auch aufgetaucht als jemand, der einfach so seine Erfahrung mit diversen Spritzen gesammelt hat. Also er hat auch nicht so den dopingfreisten Ruf. Der sitzt auf jeden Fall auch mit in dieser Kommission, es sei denn, der ist mittlerweile ausgeschieden. Oder siehst du ihn bei dir auch noch in der Liste?
Nein, der ist noch mit dabei.
Jetzt musst du mir helfen und ich google mal parallel die Liste, damit ich die auch vor Augen habe.
Ich habe sie dir sogar geschickt.
Wunderbar.
Wir haben noch Dr. Toni Graf Baumann mit in der Kommission sitzen. Der sagt mir gar nichts.
Der sagt mir auch nichts. Komm mal, wahrscheinlich kann ich zu anderen gar nicht mal so viel sagen. Das waren die, die ich jetzt sofort vor Augen habe, aber ich gucke nochmal rüber.
Dann haben wir natürlich eine Quotenfrau. Okay, nein, das war jetzt total unfair der Frau gegenüber. Aber wir haben eine Frau noch in der Dopingkommission, Dr. Astrid Maria Offer aus Köln.
Genau.
Und dann haben wir noch Dr. Stefan Schmidt aus Frankfurt, Dr. Karl-Heinrich Dittmar, der ist auch Vertreter des Ligaverbandes, da können wir vielleicht gleich noch drüber reden, wie die drin hängen. Und Andreas Nagel, der einzige Nicht-Doktor oder Professor in der Kommission.
Genau, aber du hast einen interessanten Punkt genannt. Auch Andreas Nagel ist ein Vertreter vom Ligaverband. Das war ja das, was du mit Maya gerade angedeutet hast. Du hast eine extrem enge Verzahnung von den eigenen Interessen. Also die DFL ist auch nochmal kräftig mit vertreten. Jetzt sind, glaube ich, die zwei dauerhaften Sitze, die denen immer zustehen in der Kommission. Des Präsidiums irgendeiner Form mit drin, dann hast du die ehemaligen aktuellen Ärzte. Also das ist schon, da sieht man, warum es gut wäre, ein unabhängiges Gremium zu haben und nicht innerhalb des Verbandes.
Unabhängiger als das? Also bitte, Jonathan. Okay, ja, erklär mir noch mal kurz, wie ist denn da überhaupt das Zusammenspiel zwischen DFL und DFB? Ich hätte ja zum Beispiel eigentlich gedacht, dass die Wettkampfkontrollen, wenn wir von der Bundesliga reden, von der DFL organisiert werden müssten, weil es ja deren Wettbewerb ist.
Ja, aber darüber steht dann sozusagen immer noch der DFB, der für den ganzen Profibereich letztendlich zuständig ist. Also das ist das einzige, der Zusammenhang ist wirklich, dass es halt diese festgelegten Mitglieder gibt, aber sonst ist das obere Gremium im Fußball, das ist ja auch in allen anderen, wenn man sich so die anderen Kommissionen im DFB anschaut, ist ja überall dasselbe Spielchen. Also wenn es darum geht, was für Strafen werden jetzt ausgesprochen, wenn jetzt irgendwie die Fans sich daneben benommen haben oder Strafen gegen Spieler, Wettkampfsperren, wenn ich das jetzt nicht komplett falsch sehe, werden auch über DFB-Kommissionen ausgesprochen, oder?
DFB-Schiedsgericht,
ja. Ja, genau. Also das ist überall dasselbe Gebilde. DFL ist ja quasi nur ein ausgelagerter Bereich vom DFB mal
zu sagen. Also der DFB als Verband, der oben drüber thront, hat da die Entscheidungshoheit. Ja. Okay. Und kann man so generell eine Aussage treffen, wie sich der DFB zu Doping im Fußball positioniert hat und hat sich das irgendwie in den letzten Jahrzehnten verändert?
Ich glaube, es hat sich insofern verändert, dass sie öfter einfach mal drüber sprechen. Also allein auf der Webseite kommen schon immer mal wieder mal so ein Interview, was wir da machen und so. Und jetzt kommt hier irgendwie in den letzten 2 Jahren ist auch einfach bei den Kontrollen immer mal wieder so ein bisschen was was passiert. Da wurden jetzt irgendwie Blutkontrollen damit eingeführt im Wettkampf. Jetzt macht die NADA im Wettkampf und so Sachen, sowas immer mal wieder was zu kommunizieren hatten. So grundsätzlich sehe ich jetzt keine große Veränderung, seitdem ich mich irgendwie damit beschäftige. Wir merken das persönlich daran, dass uns Rainer Koch auch immer gern kontaktiert. Ich hatte schon öfters die Situation, dass wenn wir was gemacht haben und wir den DFB eine Konfrontation geschickt haben oder sowas, dass dann Rainer Koch bei mir anruft und dann nochmal so nachfragt.
In welcher Stimmungslage?
Dann extrem freundlich. Einfach nur, Okay. Habe ich denn alle Informationen, wollen ja nichts verbergen, extrem transparent sein, vertuschen nichts und so. Das nehme ich ihm auch alles ab dann in dem Moment. Aber ich finde es interessant, dass der Vizepräsident dann direkt anruft, wenn man nur eine Nachfrage gestellt hat beim DFB. Der kümmert sich dann schon persönlich um einen.
Gut, aber kann man natürlich auch extrem
positiv. Ja, ich meine das tatsächlich, ich finde es in dem Moment tatsächlich gut. Ich kann dann auch mal meine Nachfrage stellen, loswerden und am Telefon antworte natürlich auch noch ein bisschen spontaner und anders, als wenn ich jetzt das alles nur irgendwie per E-Mail mit der Presseabteilung machen muss. Und beim DFB, also alle, die irgendwie in dem Bereich als journalistisch unterwegs waren, das ist ja ein Konstrukt, wo es nicht einfach ist, an bestimmte Personen ranzukommen. Da bin ich dankbar, wenn man so bestimmte Schnittstellen hat, wo man auch mal direkt die Handynummer wählen kann vom oberen Funktionär. Klar.
Und wie ist das? Also der DFB hat die Anti-Doping-Kommission und der finanziert die NADA. Das heißt, der DFB wird jetzt nicht die Mehmet Scholl-These vertreten, Doping im Fußball gibt es nicht.
Nee, so nicht. Der DFB vertritt die Position, wir haben kein Doping-Problem, so vielleicht. Aber es gibt natürlich immer wieder mal schwarze Schafe, wo mal was passiert. Wobei sie dann sagen, ja, aber wenn man sich die anschaut, die Fälle, dann sind es meistens doch aber schon so Sachen, da ist mal jemand auf einer Partydroge hängen geblieben oder sowas. Wo man auch sagen muss, wenn man die deutschen Dopingfälle anguckt, sind es tatsächlich immer wieder solche Fälle, die auftreten. Aber mein Grundkritik wäre mehr Gründe, warum es die anderen Fälle nicht gibt und solche Sachen dann auffliegen. Ja, ich merke, dass mein Glas Wasser alle ist, aber ich glaube, ich packe das jetzt bis zum Ende. Und falls meine Stimme verloren geht, müssen wir mal schauen.
wir kommen ja auch langsam, aber sicher aufs Ende. Ich würde es nur noch auf so 3 Stunden ansetzen, was wir jetzt noch zu besprechen haben. Nein, Spaß beiseite. Ich denke, wir sind ja auch wirklich so langsam am Ende angelangt. Du musst mir bitte nur noch eine Sache jetzt noch erklären. Wir haben jetzt die nationale Anti-Doping-Agentur und wir haben die Welt-Anti-Doping-Agentur, also NADA und WADA. Von der NADA weiß ich jetzt, die finanziert sich oder wird finanziert über den DFB. Wie ist es mit der WADA?
Die WADA wird im Prinzip über das Olympische Komitee finanziert, also das IOC.
Also im Prinzip dasselbe Konstrukt zwischen Verband, ja, der eine Institution dafür bezahlt, sich selbst testen zu lassen.
Genau, bisschen komplizierter, weil es ja da um ganz viele Sportarten unterschiedlichen Ländern gibt und so, aber du hast schon recht, das Grundprinzip ist genau das Gleiche, wobei die WADA, das sind ja nicht diejenigen, die am Ende die Kontrollen durchführen. Ich glaube, sie hätten die Möglichkeiten, weil es in Fällen das zu machen, aber die Zuständigkeiten liegen dann immer bei den nationalen Anti-Doping-Agenturen. Die WADA ist das übergeordnete Gremium, was sozusagen die Grundausrichtung bespricht, große Fälle mit einschreiten kann. Sie haben Widerspruchsmöglichkeit. Es gibt ja immer wieder Fälle, die beim Internationalen Sportgerichtshof, beim CAS landen. Und da ist man teilweise die WADA auch ein Kläger. Zum Beispiel als Fuentes thematisiert wurde, war die WADA als Organisation auch Mitkläger, damit sie Zugang zu den Akten auch bekommen und solche Sachen. Deswegen gibt es dieses Konstrukt. Kann man nochmal eine ganze eigene Sendung mitfüllen, warum die WADA auch so kritisch gesehen wird, aber das haben wir jetzt quasi, glaube ich, damit schon angedeutet. Genau, und davor, die Vorgeschichte vor der WADA, war tatsächlich das IOC dann selber zuständig für den ganzen Bereich. Okay. Und dann, um das, falls wollte es vielleicht eh durchspielen, aber dann wichtig noch an zusätzlichen Kontrollinstanzen, ist das alles, was international abspielt. Und da kann man das einfach je nach Wettkampf sozusagen direkt unterscheiden. Also wenn wir uns in UEFA-Wettbewerben bewegen, dann ist es die UEFA, die darüber entscheidet, wie oft und wann kontrolliert wird. Und die FIFA dann genauso rund um die offiziellen Länderspieltermine und dann den großen Zeitraum um die tatsächlichen Turniere. Das vielleicht nochmal kurz an der Weltmeisterschaft skizziert. Mhm. Da gibt es auch ein spannendes Konstrukt, weil es sozusagen eine Übergangsphase gibt, wann die Zuständigkeiten der nationalen Verbände dann aufhört bei den Kontrollen. Also und wann die FIFA sozusagen zuständig ist. Da gibt es so einen definierten Zeitraum. Ich glaube, bei der Weltmeisterschaft beginnt es ungefähr 6 Wochen vorher. Ab da legen dann die FIFA-Kontrolleure auch los. Dann gibt es immer noch die Möglichkeit, dass irgendwie die nationalen Anti-Doping-Agenturen irgendwo hinreisen und Tests machen. Das kennt man auch von der Nationalmannschaft, dass in den Trainingslagern dann immer mal wieder kommt, heute gab es Dopingkontrollen. Aber sonst ist sozusagen die FIFA dann offiziell dann zuständig in dem definierten Zeitraum. Und gerade im Wettbewerb sind es nur die Verbände, die ja kontrollieren dürfen. Da wird gar kein unabhängiges Gremium rangelassen.
Okay. Ja. Jonathan, wir haben echt viel besprochen. Ich versuche noch mal so einen ganz kurzen Abriss zu machen und dann hätte ich noch eine größer gefasste Schlussfrage an dich. Also wir haben jetzt wirklich sehr ausführlich, und ich danke dir schon mal wirklich sehr, sehr herzlich für die viele Zeit und die vielen Infos über Doping im Fußball geredet. Ich denke, das Argument Doping im Fußball bringt nichts konnten wir zu Genüge widerlegen oder zumindest sehr in Frage stellen. Es gibt viele Formen, die Doping im Fußball haben kann und wir haben dann beim Blick in die Geschichte des Fußballdopings auch festgestellt, man kann auch belegen, dass diese Formen auch schon alle angewandt wurden. Und anhand des jetzt zufällig gerade stattgefundenen Bekanntwerdens des Dopings beim VfB Stuttgart und SC Freiburg konnten wir auch ganz gut so ein bisschen abklopfen, wie schwierig da die Rolle der Medien ist, weil sie eben einfach sehr tief drin hängen an den Aktiven und auch ein Interesse an positiven Geschichten haben und weniger an negativen. Das heißt, dass und gleichzeitig wahrscheinlich auch die Masse der Fußballfans gar nicht so sehr interessiert ist an diesen negativen Folgen. Wir haben festgestellt, dass Schmerzmittel eine große Rolle spielen, aber es ist nicht als Doping zu bezeichnen. Und dazu gibt es aber auch Studien von der FIFA. Das fand ich sehr interessant mit den 40% der Spieler, die vor jedem Spiel erstmal was einwerfen. Zeigt vielleicht auch ganz gut, in welchem Medikamentenumfeld sich Fußballprofis bewegen. Und wir haben noch einen kurzen Schlenkerer gemacht über die Methoden des Müller-Wohlfahrt bis hin zum Amateursport. Eigentlich Wahnsinn, dass wir diese Kurve noch hingekriegt haben, wo nur noch sehr punktuell kontrolliert wird und wo sich der DFB dann vielleicht gar nicht mehr so zuständig fühlt. Und das führt so ein bisschen zu meiner Schlussfrage, auf die man dann doch am Ende irgendwie immer stößt. Und man kann jetzt für oder gegen Doping sein. Es gibt ja auch durchaus Leute, die dafür sind. Was gibt es denn rein medizintechnisch gesehen für Folgen von Doping? Ist es immer gesundheitsgefährdend? Kann man das so sagen? Und müsste man deshalb gegen Doping sein?
Grundsätzlich ist, glaube ich, der Leistungssport erstmal gesundheitsgefährdend. Im Fußball, in jedem Leistungssport, aber wir reden jetzt über den Fußball, werden Sachen vom Körper verlangt, die er in der Lage ist, nicht zu erfüllen. Du kannst nicht normaler Körper, ohne dass er irgendwie Schaden nimmt, kann nicht bis zu 90 Spiele in der Saison irgendwie überstehen, wo er Vollgas geben muss. Beim Doping ist dann das zusätzliche Problem, dass du deinen Körper über deine natürliche Leistungsgrenze hinaus dann noch weiter überforderst. Also du ignorierst in dem Moment die Warnsignale von deinem Körper und spürst sie vielleicht auch gar nicht mehr. Und das schadet dem Körper noch mehr. Es gibt sicherlich Dopingmittel, wo der Schaden wirklich klein ist. Und wenn man es auch nur ganz punktuell macht und so, da würde ich gar nicht sagen, dass das, da bleibt dann nur noch das Grundproblem, dass der Sportleistung schädigend ist, also der Profisport natürlich nur. Aber wenn man sich anschaut, was auch viele, wie es vielen Sportlern geht nach der Karriere, haben, glaube ich, Dopingmittel oft da keinen kleinen Anteil dran, dass der Körper so zerstört ist, wenn Sportler Probleme haben, aus dem Bett zu kommen und erstmal irgendwie 3-4 Stunden brauchen müssen, bis sie irgendwie die Treppe wieder runterlaufen können oder solche Sachen. Wenn man jetzt die Extreme sieht, das ist, glaube ich, so das eine, wo man sehen kann, was passieren kann. Und noch extremer wird's, wenn du ja, jahrelang von Dopingsystemen begleitet wirst, wo du dann tatsächlich bis hin zu lebensgefährlichen Situationen entstehen können oder du in Abhängigkeiten entstehen, wo du nur noch mit bestimmten Geräten rumlaufen kannst. Das sieht man von, das Fass ist vielleicht ein bisschen zu groß, aber ich glaube, punktuell ist das immer noch drin von ehemaligen DDR-Sportlern. Also wenn man, es gibt in Deutschland einen Verein für die Dopingopferhilfe, wenn man mit dem Verein spricht und da kommt man leicht mit ehemaligen Sportlern in Kontakt, dann ist das wirklich besorgniserregend. Das ist so wirklich auch ein Motiv, warum ich es wichtig finde, darüber aufzuklären, weil es nun mal wirklich schädlich ist. Und wir kennen im Fußball auch viele Fälle von Herzinfarkten einfach im Spiel. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ein gewisser Anteil damit auch mit Doping zu tun hat, warum der Körper in dem Moment dann einfach sich verabschiedet. Das kann man überhaupt nicht pauschal sagen. Aber so gibt's immer wieder, genauso wie du auch so einfach fertig sein kannst nach deiner Karriere ohne Doping. Aber es gibt mit Sicherheit ziemlich große Schnittmengen. Und deswegen, um es grundsätzlich zu beantworten, ja, zu 99% extrem gesundheitsschädigend auf jeden Fall. Ist aber ein negativer Ausstieg jetzt, den du gewählt hast. Naja, gut. Aber es ist die Wahrheit.
Wie kommt man denn positiv aus so einer Sendung raus? Ja, hättest du einen positiven Ausstieg für mich, dann bitte. Aber ich meine, wir reden jetzt seit gefühlten 8 Stunden darüber, was Leute mit ihrem Körper tun, aus einer Drucksituation heraus, an der wir alle auch nicht unbeteiligt sind, als Zuschauer, als Fans, als Kunden der Bundesliga und so weiter. Wir reden über Journalisten, die so tief in der Materie drin stecken, dass ihnen die Distanz in den wichtigen Momenten vielleicht ein bisschen fehlt. Wir reden über Institutionen, die sich selbst kontrollieren und das finanzieren. Ich weiß nicht, wie man da jetzt positiv rauskommt, vielleicht mit einem Witz.
Oh nee, da bin ich ganz schlecht.
Oder sag's mir, sehe ich es vielleicht auch einfach alles zu
negativ? Nein, ich grundsätzlich sehe ich das alles genauso, habe ich ja klar gemacht. Mir geht es natürlich trotzdem so. Also ich bin tatsächlich auch jemand, der sogar die Tour de France noch schaut, nicht mehr so wie mit der kindlichen Begeisterung, die ich früher hatte. Aber ich bin tatsächlich gleichzeitig, das ist irgendwie auch das Widersprüchliche, feiere ich, wenn Borussia Dortmund irgendwie jetzt aus der Krise rauskommt, freue ich mich auch über jedes Tor. Da spiele ich das ganze Spiel mit und ich freue mich auch bei dem Spektakel, wenn es über so Spiele passieren, wo du irgendwie über 120 Minuten dann am Ende doch noch das Tor gedingst. Das ist, ja, das muss man quasi einfach akzeptieren. Warum auch nicht? Versuche die Kurve zum positiven Ausstieg ist sozusagen, der Sport kann trotzdem noch Spaß machen als Konsument und auch für den Sportler selbst. Du brauchst ja nicht jede Sekunde vor Augen führen, was da passiert. Das ist mal, das sind die modernen Gladiatorenspiele und früher hatten sie auch, ja.
Ja, das finde ich jetzt aber ganz gut, dass du das noch ansprichst, weil das ist auch ein Vorwurf, der immer so inhärent Journalisten wie dir gegenübergebracht wird. Erstens, du willst den Sport kaputt machen. Zweitens, du erfreust dich ja eh nicht mehr dran. Du siehst nur das Negative und so ist es definitiv nämlich nicht. Sport ist einfach geil, aber wir haben auch gelernt, Sport ist auch Mord.
Ja.
Sport ist geiler Mord. Habe ich sogar den Sendungstitel. Wahnsinn. Jonathan, ich kann gar nicht in Worte fassen, wie dankbar ich dir bin, dass du dich auf diesem wilden Ritt durch Spritzen und Medikamente mit mir begeben hast. Auch ein Satz, den ich immer schon mal sagen wollte. Ich kann nur sagen, vielen lieben Dank, Jonathan Sachse, an alle da draußen. Besucht fußballdoping.de. Ihr werdet wahrscheinlich während dieses Podcasts die Seite schon zum Einsturz gebracht haben. Und folgt diesem Mann bei Twitter, @JonathanSachse.
Ist es richtig? Genau, ist richtig. Jetzt muss ich aber noch einmal Werbung für meinen Kollegen machen, den ich dreimal zu wenig genannt habe. Also mit Daniel Drepper mache ich das zusammen. Der ist auch der Gründer, der hatte die ganze Idee. Deswegen bin ich überhaupt aufs Thema gekommen. Ihm kann man auch ganz leicht auf Twitter folgen. Ich glaube einfach @DanielDrepper. Bei mir also @JonathanJSachse. Der ist gerade in Südafrika unterwegs, nicht auf Recherchereise, um irgendwie Klümper zu entdecken, der da mittlerweile wohnt, sondern einfach Urlaub machen. Der wäre sonst wahrscheinlich auch heute dabei gewesen. Aber den sollten wir nicht vergessen an der Stelle. Aber mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, heute so ausführlich darüber sprechen zu können mit dir.
Das freut mich. Und wie gesagt, alle, die sich für das Thema interessieren, folgt @DanielDrepper und folgt @JSachse. Und damit sind wir am Ende angelangt von unserem zweiten Tribünengespräch. Es freut mich sehr, dass ihr mitgehört habt. Bewertet uns sehr gerne bei iTunes. Wir freuen uns über positive Rezensionen, weil es hilft uns tatsächlich sehr, mehr Hörer zu gewinnen. Und wir freuen uns, wenn dieses Projekt mehr Hörer bekommt. Und ansonsten lege ich euch noch unsere Schlusskonferenz ans Herz, wo wir immer über den vergangenen Bundesligaspieltag reden. Nicht ganz so lang wie heute, auch nicht ganz so ernst wie heute. Vielleicht mal was Leichtes zwischendurch. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.